Salut les fans de vélo et bienvenue dans le Besenwagen, le podcast qui vous embarque à toute vitesse sur les routes mythiques du Tour de France. Cette année, accrochez-vous, départ canon à Lille, pavé d'Amiens, virée express dans les vignobles du Val-de-Loire, arrêt turbo, café croissant à Toulouse et attaque fulgurante, tu m'en vends tout. 21 étapes démontes, plus de 3300 km, 184 coureurs, 23 équipes et un trio de choc prêt à tout faire exploser. Pogacar, Vingegaard et le jeune Lipovitz. Baguette, fromage, passion, folie et suspense à chaque virage. Attachez vos ceintures, ça va secouer sur la grande boucle 2025.
Ja, vielen Dank an Nils. Nils ist seit 2022 schon im Tour de France Aufgebot vom Besenwagen. Intros kommen jedes Jahr stabil, bleibt auch weiterhin unser Kapitän hier und ja, wer jetzt Bock auf Frankreich, Tour de France und französische Intros bekommen hat und dazu noch Französisch spricht, bitte meldet euch bei mir. Wir haben jetzt Tour de France ab heute Preview, dann nächste Woche normale Folge, dann an jedem Ruhetag eine Sonderfolge und die normalen Folgen noch dazu und wahrscheinlich eine Abschlussfolge nach der Tour de France. Ich brauche französische Intros, schickt mir die bitte ein. Ich würde mich sehr freuen. Mein Name ist Bastian Marx.
Hallo, ich bin der Paul Voss.
Und ich bin Andi Stauf.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
So, viele von euch haben es ja schon gemerkt, seit diesem Jahr ist Gonzo Partner im Besenwagen und ich finde es immer ganz sympathisch, auch so ein bisschen die Leute hinter der Marke kennenzulernen. Ich selbst vor, ich weiß nicht, zweieinhalb Jahren den Sascha kennengelernt, danach Mara, Marina, Jens, Nico und ich dachte, es ist ganz nett, auch die Mädels und Jungs hier mal zu Wort kommen zu lassen. Und den ersten, den wir eingeladen haben, ist Jens Nico. Hi.
Hi. Freut mich total, hier zu sein.
Ich kenne zumindest Gonzo schon seit meinen Kindheitstagen. Das war so die Marke, die mich eigentlich durch die Jugendklassen begleitet hat. Ich habe noch viele Teile einfach übernommen von meinen Eltern, die damit gefahren sind. Und ich glaube, was die meisten kennen, ist halt wirklich so dieses Bild Jan-Ulrich Amateurweltmeister im damals BDR-Einteiler von Gonzo.
Ja, definitiv. Also das ist natürlich auch für uns irgendwie ein großer Aufhänger. Und ich glaube, einige haben es auch schon mitbekommen, war ja auch hier schon im Besenwagen. Italian Madness fährt damit wiederum, hat den Hintergrund, dass Gonzo tatsächlich nächstes Jahr 100 wird. Und da ist natürlich echt eine krasse Historie vorhanden.
100 Jahre schon echt brutal. Ja, du bist einer derjenigen, die jetzt so ein bisschen am Comeback der Marke arbeiten, will ich es mal nennen.
Ja, genau. Ja, definitiv. Also tatsächlich sind Sascha und ich, Sascha macht bei uns den Vertrieb, ich eben so Markenführung, Marketing, schon seit fast 7 Jahren bei Gonzo dabei. Und ich glaube, jeder hat es auch so ein bisschen in der Vergangenheit mitbekommen, das Gefühl, Gonzo einfach weg vom Fenster war. Und da sind wir jetzt eben seit langer Zeit dran, die Marke wieder auf ein zeitgemäßes Niveau zu bringen, sowohl von den Produkten, aber ganz genauso für die Kommunikation. Und ja, genau dieses Jahr war natürlich auch für uns ein ganz wichtiges Jahr, weil wir nach vielen, vielen Jahrzehnten auch ein neues Logo gelauncht haben und einfach auch die Marke nochmal komplett neu positionieren.
Heritage haben wir schon gehört von Jan Ulrich, Team Telekom, Team Gerold Steiner. Ja. Was macht die Marke immer noch aus für dich?
Also für mich ist es definitiv das Thema Radhose. Also tatsächlich auch schon in der frühen Vergangenheit der Marke war das Thema Radhose ganz präsent. Wir sind mitunter einer der Erfinder der Radhose, so wie wir sie heute kennen. Und das ist auch für uns wirklich auch das Thema, wo wir uns ganz explizit drum kümmern. Ich glaube, davon hat auch hier im Podcast jeder schon gehört, dass unsere Radhosen wirklich super gut funktionieren. Und so das beste Beispiel ist da wirklich auch unsere SQLab Bib, wo wir ganz klar gesagt haben, damals haben wir quasi die Hose um das Sitzpolster entwickelt und wir testen wahnsinnig viel. Wir haben bei uns tatsächlich am Standort immer noch eine eigene Näherei, wo wir die Prototypen erstellen. Und dann am Ende, was auch sehr speziell ist, wir haben eine komplett eigene Produktionsstätte in der Türkei, wo eben dann diese Radhosen gefertigt werden.
Habt ihr denn die ganze Produktion in der Türkei?
Tatsächlich nicht die komplette Produktion, aber für die sportiven Teile, das heißt Bibs, Road-Trikots und so weiter. Das wird alles in der Türkei gefertigt, natürlich dann auch mit europäischen Stoffen und so weiter. Und ja, ich glaube, das ist eine große Besonderheit, weil wir da natürlich wahnsinnig nah an den Mitarbeitern sind und die langjährige Erfahrung auch der Mitarbeiter ist speziell beim Radhosennähen wahnsinnig wichtig, weil das wirklich krasse Handarbeit ist.
Ja, ich kann es auf jeden Fall approven. Schon lange jetzt auf Gonzo-Hosen unterwegs und sehr zufrieden. Und ich würde sagen, wir freuen uns auch, dass ihr bei Gonzo Besenwagen-Fans seid. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, Leute, checkt mal die Website aus, gonzo.de. Folgt den Mails und Jungs auch mal auf Instagram. Da wird sich jetzt in Zukunft noch so einiges tun.
Und das Intro hat sich ich dachte zuerst gerade, das wäre irgendwie AI generiert gewesen, weil das so
flüssig war.
Ja. Ja, so flüssig.
Die Leute, die können fließend Französisch sprechen, Paul.
Ja, das ist
meistens läuft das so, ich war super froh, dass er sich gemeldet hat, heute, ganz spontan. Das Intro kam auch erst jetzt hier so eine halbe Stunde vor Aufnahme. Ansonsten hätte ich hier im Haushalt nachfragen müssen nach dem ersten Intro.
Aber da war ganz kurz eine Frage, Basti. Wir haben das aber gerade in doppelter Geschwindigkeit gehört, oder?
Nein. Vorsicht, die Geschichte will ich gerade erzählen. Meistens, also Leute sind ja nicht gewohnt, was aufzunehmen, so wie wir jetzt hier. Ich sag dann so, mach am besten das, wie du es denkst, auch so vom Inhalt her. So, mach einfach, du kennst Besenwagen, so, du weißt, was rein muss, bisschen französische Stimmung. Dann schreiben die sich was auf und dann sag ich, ja, Sprachmemo ist super und dann lesen die das so vor. Dann höre ich das an und denke mir so, ja, top Text. Und dann schreibe ich immer einmal so. Und jetzt machst du noch einmal so richtig Power rein, bisschen Elan, bisschen Marktschreier und machst das Ganze noch mal ein bisschen mit Speed. Und dann kommt die zweite Version, die hört sich so an und die ist top.
Ich dachte halt echt, du hast auf doppelter Geschwindigkeit.
Nein, das hat er richtig geil gemacht. Ja.
Okay, ja, vielen Dank. Ja. Wo gehen wir zuerst rein?
Bei dir in den Raum würde ich mal gerne rein. Wo bist du eigentlich genau?
Genau, einmal Paul Force Cribs.
Ich bin in Ballaston. Nee, ist es? Nee.
Am Ballaton?
Nee, bin ich nicht. Ich bin am Ballaton.
Schönen Sommerurlaub.
Nee, ich weiß nicht so richtig, wo ich bin, um ehrlich zu sein. Ich bin irgendwo oben im nördlichen Spanien, so kurz vor den Pyrenäen, in den Pyrenäen, keine Ahnung.
Okay, gib mal ich Kontext. Also, du wurdest nicht entführt, sondern du...
Ich habe mich selber entführt. Ja.
Also Paul ist gerade so architektonisch im Hintergrund relativ viel Holz zu sehen. Alles ist relativ dunkel gehalten. Es ist nicht so wie sonst.
Ja, das Gegenteil wie sonst. nee, genau, ich bin hier mit für Abus mit den Flamingos unterwegs. Und wir machen hier über mehrere Tage so ein bisschen Content gedönst.
Also wer jetzt sich fragt, ob Paul mit mehreren rosa Vögeln
ja, bin ich.
Durch Nordspanien reist, genau so ist genau es.
So und nicht anders. Also,
so Formationsflug, Paul fährt Fahrrad und rechts und links von ihm fliegen jeweils drei Flamingos in so einer V-Formation.
Richtig.
Die Flamingos, das ist eine Content-Agentur, eine Content-Produktionsfirma für schon Radsport spezialisiert, aber ich glaube, die machen auch noch ein paar.
Ja, die machen mega viel im Outdoor-Bereich allgemein, ja. Genau, mit dem bin ich hier unterwegs und bis jetzt Hotelsituation ziemlich gut. Die wollten mich heute draußen auf dem Campingplatz einbunkern. Oder eben nicht einbunkern.
Storno.
Und da habe ich erfolgreich so lange rumgemeckert, bis wir kurzfristig dann dafür gesorgt haben, dass ich ins Hotelzimmer bekomme, in so einem mega geilen Landhotel, was ein 4,9 ist auf Google. Ich habe einen Whirlpool.
Er sieht so Lodge-mäßig aus.
Ja, genau. Ich habe einen Whirlpool neben dem Bett und kostet irgendwie 100 Euro die Nacht oder so. Also ist halt voll geil. Und ja, von daher, manchmal hilft es, wenn man lang genug die penetriert, bis sie dann das machen, was man gerne hätte.
Ist eigentlich auch eine ganz gute Beschreibung zu dir. Erfolgreich rummeckern.
Ja. Aber sagen wir so, die anderen beiden, also einer, der hätte gerne, dass wir draußen campen, aber die anderen beiden sahen jetzt auch nicht so unglücklich aus, dass wir hier sind. Von daher, glaube ich, habe ich der Gruppe prinzipiell erstmal was Gutes getan.
Weitergeholfen. Ja. Andi sitzt oben ohne im Corso-Büro.
Wie immer.
Genau, wie immer. Ich sitze hier immer oben ohne.
Ich habe mir Fußballtrikot heute gekauft.
Das wollte ich jetzt als nächstes fragen, was du da eigentlich anhast.
Was meinst du, ist das?
Also, ob es wirklich ein Fußballtrikot ist oder...
Nee, nicht wirklich.
Was ist das? Miami? Nee. Ah, okay.
Hä? Hey, Ja, von wem ist das?
Ist Fashion-Fußball-Trikot. Ist so eine Brand aus Düsseldorf hier. Kann ich mal nennen. Another Cotton heißen die. Ganz, also, ganz cooler Scheiß. Ich werde nicht gesponsert.
Genau, das Trikot habe ich einfach schon mal gesehen. Ja. Das ist jetzt nicht unbekannt. Ja, sehr schön. Ist auch das perfekte Wetter, um so schön Chemie am Körper zu haben, ne?
Ja, voll. Es geht eigentlich echt ganz gut klar. Aber ja, klar, alle beschweren sich über das Wetter. Komischerweise bin ich dieses Jahr voll gewohnt. Also es haut mich nicht um. Selbst Training geht. Paul, du hast ja gesagt, die Leute fangen jetzt an, Hitzetraining zu machen draußen mit so Anzügen. Ich glaube, es wird auch ohne Anzug gehen. Ich glaube, ich habe nämlich schon genug davon ohne Anzug gemacht dieses Jahr.
Ja, nee, das Ding ist, ich dachte das ja auch, ich bin ja hier auch irgendwie durch die Wüste gefahren. Und ich weiß, in Deutschland hat es auch irgendwie fast 40 Grad gehabt. Aber ich würde jetzt gerade irgendwie nochmal behaupten, durch so eine Wüste so komplett ohne irgendeine Art von Schatten ist schon nochmal anders. Also es hat sich auf jeden Fall unangenehm angefühlt. Egal. Ich habe ja meine Core-Temperatur da im Blick. Die war jetzt gar nicht so hoch. Ich glaube, dass du müsstest immer noch so einen Anzug anziehen, um dann wirklich so eine Hitzeadaption zu machen. Aber ja, das machen jetzt viele. Ganz Europa, selbst Nordeuropa, ja, alle über 30 Grad und dann siehst du so ein paar Hansels mit Neoprenhandschuhen überziehen und einem Painter, also so ein Maleranzug.
Unten drunter.
Unter, ne, der Winterjacke unter der Winterjacke rumfahren.
Könnte man nicht einfach so ein Latex-Outfit anziehen?
Ja, da gibt es in Berlin auch mehrere Läden. Da kriegt man das auch relativ gut und günstig. Auch
online, riesen Angebot.
Ja gut, aber man muss auch mal anprobieren. Ne? In Köln gibt es davon ja auch viele. Ja.
Ja, das sind doch so Morph-Suits. Die passen auch jedem, oder nicht? Das ist eine Uni.
Und wenn du Glück hast, hast du ja auch in bestimmten Bereichen des Körpers auf jeden Fall auch immer noch Reißverschlüsse, um da ein bisschen Luft reinzulassen.
Ja, oder ne, um mal zwischendurch anzuhalten. Natural Break und so.
Ja.
Ich finde, das wäre doch was fürs Hitzetraining. Zum Glück bin ich raus aus dem Thema.
Hey, ohne Scheiß, zum Glück, ey.
Ja, sonst, Andi, du fährst heute noch zur Tour?
Ich fahre jetzt gleich noch zur Tour. Da freue ich mich richtig drauf, weil im Auto habe ich eine Klimaanlage. Das ist echt, ja. Und dann geht's nach Lille. Das ist dann nochmal gute 3,5 Stunden wahrscheinlich. Und obwohl ich schon sehr oft in dieser Region war, war ich noch nie im Zentrum von Lille. Also da bin ich mal gespannt. Ich habe gehört, es soll gar nicht so schlecht sein. Ansonsten ist die Gegend ja, da würde ich jetzt nicht in Urlaub, da würde ich jetzt nicht Urlaub machen, sagen wir mal so. Aber ja, da fahre ich zur Tour bis Samstag. Dann gucken wir uns noch die Etappe an und dann geht's für uns auch wieder zurück, weil wenn der Tross einmal läuft, dann hat er sowieso erstmal niemand Zeit für uns bis zu den Ruhetagen, wo ich dann vielleicht nochmal hinfahre.
Aber habt ihr jetzt also einfach so ein bisschen rumchatten oder richtig Vertragsgespräche?
Wir haben schon noch ein paar Vertragsgespräche, obwohl wir eigentlich da schon weitestgehend durch sind. Wir hatten dieses Jahr einfach nicht viele Fahrer, deren Vertrag ausgelaufen ist. Und natürlich besuchen wir auch unsere Fahrer, die da am Start sind.
Und leider Mats Pedersen nicht, ne? Wie traurig bist du?
Ja, also Mats Pedersen bei der Tour de France, das gehört irgendwie schon dazu, aber da hat er jetzt auch einen ganz guten Giro gehabt und fährt auch noch die Vuelta, also macht dieses Jahr zwei Grand Tours und ja, ich glaube, die Tour de France, die bietet uns hoffentlich genügend Unterhaltung und genügend Spannung. Georg Allerdings, Zimmermann im deutschen Meistertrikot ist ein Highlight.
Ja, da können wir gleich hinzukommen, weil ich frage mich da jetzt eher, das Challenge, der so richtig deine, wie heißt unser Besenwagen-Ding da?
Wattbüro.
Unser Wattbüro, das Challenge dich hier richtig im Wattbüro, dass du jetzt, du musst jetzt tatsächlich drüber nachdenken, wen du wählst. Du kannst dich einfach jeden Tag Mats Pedersen nehmen.
Ich teile das diesmal wirklich so nach Profil auf, also alle Bergetappen Almeida, alle Mittelgebirgsetappen Georg Zimmermann, alle Etappen, wo es eine Ausreißergruppe sein kann, Jonas Rutsch und alle Sprintetappen gehe ich einfach auf Lund, Andresen.
Okay.
Das ist gar kein Problem, also ich habe für jedes Terrain habe ich einen Fahrer da.
Wollen wir kurz die eine Feedback-Frage beantworten, die uns gestellt wurde?
Gerne.
So gut wir können. Es wurde gefragt, lass mich kurz nochmal den Namen nachgucken. Es wurde gefragt, jetzt, ich glaube, unser Hörer wurde davon inspiriert, dass Specialized neue Laufradsätze rausgebracht hat und die bei den Profis natürlich schon vorher zu sehen waren. Auf jeden Fall wollte Andy wissen, ob man das Material, was die Leute bei der Tour de France fahren, auch so 1:1 im Laden kaufen kann oder ob da noch schon relativ viel Custom-Zeug dabei ist, was die Pros so fahren. Oder ob die gleich aussehen und dann doch noch leichter und steifer sind.
Ja, es kommt echt drauf an, ne? Also das kannst du gar nicht so pauschal sagen. Also es, bei manchen Produkten ist es so, bei manchen ist es nicht so. Also prinzipiell muss ja erstmal jedes Produkt irgendwie auch auf dem Markt erhältlich sein, was, man auch, was manchmal auch fraglich ist, weil bei der Tour ja auch Prototypen gefahren werden, die dann so nicht auf den Markt kommen.
Da gibt es eine Regel aber für Prototypen. Also,
wie ist die?
Dass du Prototypen fahren darfst.
Ja, genau, aber die
aber die müssen eigentlich auch Serienreife dann irgendwann erreichen.
Ja, also die genaue Regel kenne ich jetzt nicht. Wahrscheinlich ist es dann irgendwie begrenzt oder irgendwie sowas. Aber ja, ich glaube, du musst irgendwie eine Marktverfügbarkeit auf jeden Fall sonst haben. Das ist ja dann auch immer interessant bei den Bahnrädern zum Beispiel, ne, auf der Bahn. Das sind ja eigentlich keine Sachen, die man so, die meisten Brands dann im Angebot haben, sondern dann kann man die auf Anfrage bestellen, kosten Schweinegeld. Gibt es ja auch immer mal wieder so Geschichten, dass dann die Verbände anderer Nationen da mal anfragen, ob es dann wirklich so ist und wenn das dann, ne, um die dann quasi die Mannschaft anzuschwärzen, die das Material fährt und so. Ich glaube, wir hatten da so ein kleine Berührungspunkte mit dem Thema in der Materialwagenfolge FES, die ja eigentlich auch sehr limitierte Räder bauen, die man aber kaufen kann, wenn man will, bei FES. Was nicht so oft vorkommt, aber da kommt da ab und zu mal eine Anfrage von einem anderen Verband, ob das denn, die checken dann mal so, ob das alles korrekt ist. Ansonsten, ich glaube, die Zeiten, wo man wirklich so spezielles Material hat, die sind dann vorbei. Ne? Ich weiß nicht, wann diese Regel eingeführt wurde, dass es für jedermann erhältlich sein muss. Ich kann mich daran erinnern, dass so vor wirklich, also von langer Zeit es noch so Spezialanfertigung gab. Das ist aber, glaube ich, seit gut 15 Jahren schon bestimmt nicht mehr der Fall. Ne? Also die Räder, die man jetzt so kaufen kann.
Also als wir Profis geworden sind, war es schon nicht mehr so.
Ja, doch, da gab es schon noch so irgendwie, weiß ich, dass da manchmal das Sitzrohr irgendwie ein anderes, verstärkteres Material war beim Sprinter hier und da, aber
genau, genau.
Ja, also
so, ja, okay, mittlerweile ja, sind ja, okay, da solche auch Sachen, aber das passiert ja heute immer noch. Also, also sowas gibt es ja immer noch. Das,
ich kann da auf jeden Fall auch so aus der Produktion sagen, dass wenn du zum Beispiel Cockpits, denke ich mal, genau, ist so ein ganz spezielles Thema. Da werden definitiv für manche Profis auch andere Längen oder Breiten angefertigt, als es dann zu kaufen gibt in den Stockmodellen des Herstellers. Teilweise auch andere Steifigkeiten. Da ist es auch im Bestellprozess so, dass du ja dir als Hersteller sowohl beim Rahmen als auch bei Cockpits etc. das Faserlayup aussuchen kannst beim Hersteller dann und da halt, es gibt dann auch eben Ausrichtungen, das kannst du dann steifer oder komfortabler wählen und für einen Endkunden machst du natürlich immer so einen Kompromiss. Da ist es aber halt definitiv so, dass man jetzt für einen Top-Sprinter ein steifes Cockpit haben will und dass man da auch beim Hersteller dann in Asien meistens eben nochmal das Modell in der steiferen Ausführung mit vielleicht einem längeren Vorbau bestellt für Fahrer ABC.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet so richtig.
Mein Material kann man überall kaufen.
Aber ja, also ich glaube, man kann mit Ja und Nein beantworten, weil
Man kann eigentlich alles kaufen, ja, aber
auch nicht,
man wird nicht immer exakt das bekommen.
Genau, genau. Aber so, also das, die Modelle dann schon, aber halt nicht in allen möglichen Ausführungen. Ja, genau.
Ja, also was ich noch eigentlich sagen wollte, dass man früher da mal so ein bisschen ausgebessert hat. Also mittlerweile sind die Rahmen alle so gut, dass die auf jeden Fall gefahren werden können von Profis. Das war halt früher nicht immer so gegeben und deswegen musste man bei der einen oder anderen Marke mal ein bisschen nachbauen.
Aber, ja, ich weiß, es gibt auf jeden Fall noch Geschichten von gewissen Marken, wo man beim, wenn man gesprintet hat, der aufs kleine Platt geschaltet hat.
Ich hatte mal einen,
oder die andere Richtung.
Ich hatte mal einen Sponsor, das Rad war eigentlich super, nur habe ich davon so 3 Rahmen im Jahr gebraucht, weil immer im Tretlager gerissen ist. So nach einer Zeit. Aber ansonsten war es ein super Rahmen.
Waren tolle 3 Rahmen.
Tolle 3 Rahmen, ja.
Lass dann nochmal kurz von unserem Wochenende erzählen. Es ist ja schon immer was Besonderes so. Nationale Meisterschaftswoche läuft dann in ganz Europa und der ganzen Welt auch irgendwie schon so ab Mitte der Woche oder sogar ab dem Wochenende vorher teilweise. Jeder hat so ein bisschen andere Termine. Die meisten Rennen sind natürlich am Wochenende. Andi war beim Zeitfahren, ich war beim Straßenrennen in Deutschland. Mixed Emotions, will ich mal sagen. Andi hat sich das Zeitfahren auf der Tatanbahn angeguckt. Wie war es Freitag?
Ja, also das war schon eine ungewöhnliche Location, so, ne, mit dem Ziel da wirklich auf so einer Tatanbahn. Aber ist halt sehr beschaulich gewesen, sagen wir mal so, ne? Ich glaube, die Veranstalter haben sich da schon Mühe gegeben. Man muss ja in Deutschland schon fast froh sein, dass du einen Veranstalter findest für die deutschen Meisterschaften, nachdem jetzt da Rick Sauser 2 Jahre einen richtig guten Job gemacht hat im Schwarzwald. War es, glaube ich, unheimlich schwer, einen Ausrichter zu finden. Da hat sich dann Andreas Merkel aus der Pfalz dazu bereit erklärt, das Ganze zu organisieren.
Der Vater von Niklas Merkel.
Das ist ja eine sehr radsportbegeisterte Familie. Die Schwester von Niklas Merkel fährt ja auch noch Rad. Ist, glaube ich, heute sogar bei der Portugal-Rundfahrt für Frauen auch hatte man Top 10 geholt. Hat, glaube ich, auch einen Podcast. Sogar, ne? Also mit Trail Messma, wie heißt sie? Gibt's einen Podcast auf jeden Fall. Kann man mal gucken. Verlinken wir mal hier mit dazu. Das war eigentlich so ganz okay. Also wenn es halt immer, was du bei den deutschen Meisterschaften hast, du hast halt wirklich eine Teilnehmer, die sich da irgendwie qualifiziert haben und da so ihr eigenes Warmfahrprogramm, eigenes Setup machen, so am Kofferraum vom privaten PKW, und dann hast du daneben halt so den Bus von Bora Hansgrohe stehen mit kompletten Betreuerstab und Kühlwesten und Ventilatoren und so weiter und so fort. Und dann gab es eine interessante Strecke, also es war, glaube ich, richtig schwer für ein Zeitfahren, jetzt nicht so ein typischer Zeitfahrkurs, sehr technisch auch, teilweise sehr schlechte Straßen. Da hätte man vielleicht irgendwie auch anders fahren können, meiner Meinung nach. Ist halt immer ein bisschen blöd, so wenn man im Auflieger da unterwegs ist. Ist halt ein sehr großes Risiko, ne, wenn man da irgendwie...
War das diese Abfahrt, diese bumpy...
Ja, die Abfahrt? Die hatte so ein paar Bodenwellen. Ne? Da weißt du dann, da bist du dann aber auch nicht im Auflieger gefahren. Aber da waren schon ein paar Graden auch drin, wo es einfach super viele Schlaglöcher gab. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt so die perfekte Zeitfahrstrecke, aber ich glaube, die haben sich da trotzdem ganz guten Kampf geliefert, und ich denke, Schachmann hat da auch verdient gewonnen an dem Tag. Also das war schon vielleicht auch ein Kurs, dem mir entgegenkam mit dem längeren Anstieg da direkt gleich zu Beginn. Und hat ja auch deutlich dann gewonnen. Also schönes Ergebnis auf jeden Fall für Max Schachmann, fährt jetzt dann eben auch mit dem deutschen Meistertrikot bei der Tour im Zeitfahren, ne?
Ja, hört sich ja spannend an. ich fand nur die Zieleinfahrt interessant, auf das, was ich so gesehen habe. Aber ja. Wie war das Straßenrennen? Wer gewinnt bei den Frauen? Das dürfen wir jetzt nicht unterschlagen.
Antonia Niedermayer gewinnt da. Auch ziemlich deutlich vor Franzi Brause und Liane Lippert. Da wäre ich jetzt mal im Nachhinein wirklich, würde ich mal gerne wissen, ob es dann einen Messfehler gab, weil die Zeit der U23 war nämlich deutlich schneller als die der Frauen. Mhm. Und die wären dann aber auch in der Tageswertung, also man kann ja, die sind alle die gleiche Runde gefahren. Alle Rennklassen, und da wären die U23 Frauen auch ziemlich weit vorne gewesen bei der Tageswertung, wenn du so willst. Und das war schon sehr überraschend. Und da es irgendwie keine großen Unterschiede vom Wetter oder so gab, glaube ich mal, dass da irgendwie eine Uhr falsch gelaufen ist, würde ich jetzt mal so behaupten.
Hm. War es Freitag auch schon so heiß?
Ja, es war schon heiß, aber jetzt nicht so unerträglich wie die letzten Tage, würde ich mal sagen. Ja, es war schon okay. Bei der U23, bei den Frauen gewinnt übrigens Chapla, gewinnt da.
Justina
Chapla.
Ja, Canyon stellt sich da schon relativ stark auf, gerade auch so im Nachwuchs bei den Frauen. Macht schon mega gute Arbeit da.
Leider. Ja, es ist ja eins der wenigen Frauenteams, ja, die jetzt schon quasi ein Devo-Team haben. Ne? Also das ist schon irgendwie auch wichtig. Sonst ist natürlich super schwierig für die Juniorinnen dann direkt immer in den Profibereich zu wechseln. Und anders, wenn sie es dann auch nicht direkt schaffen, dann ist es halt auch unheimlich schwer, ein gutes Team zu finden, wo man eben ein vernünftiges Rennprogramm bekommt. Also die U23-Klasse bei den Frauen, die gibt es jetzt noch nicht so lange und noch wenig Rennen, aber es ist trotzdem sinnvoll, dann eben so ein Devo-Team zu haben, wo man vielleicht ein kleineres Rennprogramm dann hat und so ein bisschen an die Women's World Tour ranführen kann.
Da macht Ronny Lauke auf jeden Fall einen richtig guten Job und ich glaube, so bei den Frauen und gerade so im Devo-Team sitzt ja auch jetzt öfters mal Erik Zabel im Auto, ne? Also da ist schon Know-how da. Nichtsdestotrotz haben sie es am Samstag nicht geschafft, den Top-Step vom Podium zu übernehmen, auch mit sehr geballter Women-Power. Das hat sich Franzi Koch nämlich einfach wieder geholt, wie im Jahr davor. Und von ihr haben wir auch einen kleinen O-Ton hier.
Hi, hier ist die Franzi. Ja, am Wochenende waren die deutschen Meisterschaften. Und es war auf jeden Fall ein hartes Rennen. Da habe ich schon im Vorfeld so gedacht, das wird bestimmt ein schwerer Tag. Und ich bin mit dem Mindset reingegangen, dass okay, vielleicht wenn ich nicht ganz so stark bin am Berg, kann ich aber immer noch danach wieder zurückkommen. Also war mein Motto auf jeden Fall niemals aufgeben. Und an dem Tag selber hatte ich aber super Beine. Damit fährt sich schon mal besser rennen. Und am Anfang hat Canyon seine Karten gut gespielt, hat Fahrer vorgeschickt. Dann an einem Punkt war die Joelle vorneweg mit drei anderen. Und dann ist Ricarda auch noch losgefahren. Wo ich schon ein bisschen gedacht habe, ich hoffe, dass das jetzt nicht ganz außer Kontrolle gerät und habe zusammen auch mit der Diane ein bisschen gechased und dann haben wir zum Glück die Ricarda auch wieder einfangen können, relativ schnell und dann hat schon Antonia wieder ihre Karte gespielt und ist Vollgas unten in den Berg reingefahren. Ich glaube, das war in der vierten Runde. Und konnte ich aber gut folgen und habe schon gemerkt, dass auch Liane etwas Schwierigkeiten hat. Und dann sind wir Vollgas den Berg hochgefahren, Antonia und ich zusammen. Und oben waren wir dann nur noch zu zweit. Und dann haben wir auch erst gut zusammengearbeitet. Und mir war aber immer noch bewusst, okay, eventuell, Antonia ist so eine starke Fahrerin, dass sie mir, die größte Gefahr war, dass sie mir noch am Berg wegfährt. Aber glücklicherweise hatte ich an dem Tag super Beine, dass wir zusammengeblieben sind. Und dann zu der letzten Runde hin hat Canyon wieder ihre Karten gut spielen können, weil dann die Justina und die Rosa Klöser von hinten kamen. Und dann am Ende waren es drei Canyon-Fahrer und ich alleine. Das heißt, ich hatte ein bisschen Fang spielen dürfen mit den Canyon-Fahrern, dadurch, dass sie mich gefühlt alle 10 Sekunden attackiert haben, was sie sehr gut gemacht haben. Aber ich konnte alles gut folgen und 2 Kilometer vor Ziel an dem kurzen Anstieg konnte ich dann noch selber meine Attacke fahren und konnte damit alle loswerden und solo ins Ziel fahren, was natürlich eine sehr schöne Art ist, ein Rennen zu gewinnen. Und ich bin super happy mit dem Tag und hätte niemals erwartet, dass das Rennen so ausgeht, aber dass es so geendet ist und ich den Titel verteidigen konnte, macht mich sehr glücklich und stolz. Von daher freue ich mich auf ein weiteres Jahr im deutschen Meistertrikot.
Hat sie ihren Standard des Frauenradsports gemacht.
Ja, absolut. Oder den
Nielsen Paulus.
Nielsen Paulus, ja. Genau. History repeats itself.
Ja. Ich wusste bis jetzt nicht, wie das Rennen gelaufen ist. Ich habe natürlich auch dazu nichts gelesen, aber ich habe nur das Ergebnis gesehen und dachte, wie kam das denn zustande? Weil die dann auch mit nicht so großem Abstand ins Ziel kamen. Aber ja, klar, wenn sie da am letzten Anstieg, der kurz war, nochmal drüber gehen kann, sie ist ja auch eine spritzigere Fahrerin, also sehr gut bei solchen Sachen. Ich finde es gut, muss ich sagen. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt das schönste deutsche Meistertrikot, was da das Team immer an den Start bringt. Ja,
gut.
Aber
die Trikot-Design wird
ja nächstes Jahr schöner.
Ja,
aber ja. Ah, Andi? ist das hier ein Hint?
Nee, ist ja auch erst der 2. Juli.
Ja.
Hast noch nicht angefangen zu arbeiten.
Genau. Ihr fahrt zum Urlaub hin.
Sitzt hier noch oberkörperfrei im Büro. Also.
Krawatte wird erst am 1. August angezogen.
Das Hemd hängt noch hier im Schrank.
Ja. Aber hat mich gefreut. Ich finde es gut. Ist eine gute deutsche Meisterin.
Ja, auf jeden Fall. Ja, man hat so ein bisschen rausgehört, auch taktisch sehr, sehr stark immer. Ja, wusste eigentlich schon genau, wie sie da fahren muss, um auf dem Kurs auch zu bestehen. Ist jetzt vielleicht nicht so das Lieblingsprofil von Franzi Koch gewesen, aber ist, glaube ich, auch gerade in einer super Form einfach. Hat man schon während dem Rennen gesehen, dass sie da eigentlich ganz, ganz gut drauf gewesen ist. Und es war halt an dem Tag dann, glaube ich, schon ein bisschen wärmer. Da musste man halt sich auch genau einschätzen können und dann, um nicht zu überziehen. Ich glaube, ja, zum Beispiel Liane Lippert, die ja schon sehr wahrscheinlich sehr viel Zeit da in der Region verbracht hat, so eine kleine Heim-DM sogar gehabt hat, hat ja einen richtigen Parkschein dann gezogen, was man eigentlich nicht so erwartet hätte. Also die war, glaube ich, schon eher die große Favoritin vor dem Start. Aber ja, natürlich da Canyon SRAM mit, ich weiß gar nicht, wie viele Fahrerinnen sie da am Ende am Start hatten, aber haben ja alleine schon in den Top 4 3 Fahrerinnen. Ricarda Bauernfeind wird auch immer noch Achte. Also das war schon eigentlich überraschend, ne? So muss man sagen, dass da Canyon das nicht besser ausgespielt hat.
Ja, die stärkste Fahrerin, die kriegst du nicht klein. Und der Kurs war halt auch, ich fand den Kurs super spannend und also super schwer, aber halt so, dass super viele unterschiedliche Fahrerprofile da zum Zug kommen können, je nachdem wie das Rennen fährst, war ja bei den Männern eigentlich genauso. Also klar, ne, musst schon ein bisschen berghoch fahren können, aber auch ein Georg Zimmermann oder ein Felix Engelhardt sind ja tendenziell vielleicht jetzt nicht so gute Bergfahrer wie ein Emanuel Buchmann und ein Maximilian Schachmann, die es wirklich mit der Brechstange versucht haben auf dem sonntäglichen Straßenkurs im Männerrennen.
Einfach nicht, ne? Also
genau.
Ich weiß nicht, wie viele Minuten der Anstieg war, aber waren jetzt, also 10 waren es nicht. Ne? Und ich glaube, das ist dann so der Zeitpunkt, wo sie sich dann vielleicht so die reineren oder die eher die Bergfahrer.
Es waren eher 5 oder nicht.
Ja, ich würde auch sagen, es ist so, weil ich eine
Erinnerung habe, so eher so 5 bis 7. Engelhardt und Zimmermann, die können halt auch, könnten auch ein bisschen längere Berge noch rauffahren, ne? Also,
aber trotzdem.
Ich fand's lustig. Ich bin da angekommen in Linden, in dem Ort. Und alles, wie es dort ausgesehen hat und diese Rennatmosphäre hat mich einfach genau wie voll in die Stimmung von C-Klasse-Rennen vor 20 Jahren gebracht, erstmal. Einfach so ein Kaff und einen Zielbogen aufgebaut und ein paar Gitter und so weiter und die Leute, die sich warm fahren oder da an den Autos sich umziehen und so weiter. Und wie das dann so bei so einer DM ist, treffen halt so Amateure und Profis aufeinander, was ja auch immer eine ganz spezielle Mischung an Leuten ist. Und ich war relativ kurz vorm Start da und ich bin eigentlich hingefahren, weil ich ja noch auch so ein paar Leute so ein bisschen besser kenne und vielleicht auch da hier und da mit Rat und Tat unterstütze und halt für die da sein wollte im Endeffekt und bin dann, hab da kurz Hallo gesagt und bin dann den Berg hochgelaufen. so kurz vor Start, bin so ein bisschen so vielleicht 500 Meter in den Berg reingelaufen, unten ist der sehr steil. Und da war schon relativ viel los, hat mich schon gewundert. Also war jetzt definitiv mehr los an Leuten, als ich gedacht hätte. Und dann fällt halt der Startschuss. Und das Erste, was passiert ist, dass so ein paar Amateuratzen all out da hochballern an mir vorbei. Und ich denke mir schon so, hä? Es ist doch, also so ein Rennen hat immer eine Neutralisation. Und normalerweise fährt da ein Auto vorne weg, es ist trotzdem zu schnell. Aber es ist nicht so. Weil die kamen schon so mit so 20 Meter Löchern vorbei. Und danach kamen so langsam die Profis und so. Das war dann schon wirklich sehr lange gezogen und so fast so ein bisschen, nicht einer Reihe, aber auseinandergedehnt. Und halt mehrere Profis sind an mir vorbeigefahren und haben mich dann so gefragt, so, wo sind die Neutra? Was ist denn das hier? Und dann war es ja scheinbar so, ich kann mich jetzt auch noch irren, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber dass diese Neutralisationsfahrzeuge weiter oben am Berg aufs Feld gewartet haben. Mhm. Und ich weiß von mehreren Leuten, Amateure, dass die 5 Minuten PR gefahren sind, in der Neutralisation quasi, um dann hinter den Fahrzeugen wieder langsam zu fahren oben. So ist das gelaufen. Emanuel Buchmann hat es exakt richtig gemacht. Der hat erstmal Vorderraddefekt gezogen. Ganz unten im Berg, hat sich quasi noch gar nicht angestrengt. Hat dann kulanzweise von Bora ein neues Vorderrad bekommen. Und konnte dann vielleicht halbwegs gemütlich in die Neutralisation wieder oben reinfahren. Nach 2 Minuten, 3 Minuten stehen da.
Da kannst du dir nicht, also...
Das kannst du dir nicht aussehen. Ja, komm, ja. Da ist dann auch ein lustiges Video entstanden, was da, glaube ich, irgendwie auf dem, weiß gar nicht, Sportschau- oder Eurosport-Kanal oder was ausgespielt wurde, wo, ich glaube, das fängt den Moment ein, wo das Feld dann in diese Fahrzeuge oben wieder reinfährt und alle regen sich auf und fluchen rum. Großartig.
Ja, aber...
Radsport so groß und so...
Ja.
Amateur.
Genau. Ja, das ist immer nur dieses Hochglanzbild, was so der Profi-Radsport, den man im Fernsehen nur verfolgt, vermittelt. Aber auch da ist es hinter den Kulissen teilweise sehr einfach. Und dann natürlich im so im nationalen Bereich dann es ist dann, wie du sagst, ne, dann, das hat eher so den Charakter von einer Amateurveranstaltung, aber
da macht es aber trotzdem halt auf jeden Fall Sinn, so eine deutsche Meisterschaft mal persönlich zu besuchen, weil du kommst halt super nah ran an die Leute. Und es war echt, also das war das Schöne, es war ultra viel los da. Diesen Berg nach dem Start hoch, ich bin dann ja auch runtergelaufen, nachdem der Start erfolgt war. Und mir kamen Tausende entgegengelaufen. Das war so eine richtige Völkerwanderung in diesen Berg rein. Und die Leute haben da auch auf jeden Fall richtig Stimmung
gemacht. Ja, also die... Genau, genau.
Ist auch eine sportbegeisterte Gegend, ne? Da ist ja ein riesen Einzugsgebiet und so.
Ist ja auch...
Ein paar Besenwagen-Fans
also
getroffen.
Also ich glaube, die meisten Starter, die sind Teile der Strecke auch auf jeden Fall in ihrer Karriere schon mal gefahren, weil da auch immer viele Jugendrennen sind. Bundesliga etc. Das ist schon... Für die Region war das auf jeden Fall eine coole Veranstaltung, kann man sagen. Ne? Auch wenn es da vielleicht hier und da... so ein paar Pannen gab, wie eben diese Neutralisation, die dann nicht so richtig gefahren wurde. Ich weiß nicht, wer das Auto gefahren hat. Aber das passiert auch bei anderen Rennen, wo du manchmal so in der Neutralisation schon die ganze Zeit über 40 fährst oder an die 50. Ja,
bergauf.
Das gibt's halt manchmal.
Ja.
Aber kurz zum Renngeschehen. Könnt ihr mir vielleicht gleich noch mehr erzählen? Ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch Sprachnachrichten. Aber ich fand...
Georg Zimmermann haben wir auf jeden Fall als Sprachnachricht.
Ich fand überragend, dass Georg Zimmermann endlich Deutscher Meister geworden ist. Das ist der erste deutsche Meistertitel, ne? Ja. Immer Medaillen, ganz viele.
Wir können hier die Folge nochmal verlinken. Genau. Vielleicht ist es schon eine ganze Weile her, aber es war eine super lustige Folge. Und mir fällt noch das Zitat von Georg Zimmermann ein. Alle meine Freunde waren schon mal Deutscher Meister in irgendwas und ich noch nie. Das ist das Rennen, was ich unbedingt gewinnen will.
Ja. Jetzt hat er es geschafft. Und...
Aber auch so richtig mit Willen hinten raus, hat man auch richtig geil
aber
gesehen.
Aber dann gegen Felix Engel hat im Sprint, hätte ich jetzt nicht direkt gesagt, dass er das gewinnt, um ehrlich zu sein. Also ein Engel hat es schon schnell. Ja.
Das war auch mein Tipp eigentlich dann. Als so die Spitzengruppe dann am Schluss wirklich stand und man wusste, dass die 6 da halbwegs zusammen ankommen werden oder nochmal versprengt, habe ich eigentlich auch gesagt, so Engelhardt würde ich jetzt sagen, mach das. Aber da haben schon so, Engelhardt hat ja auch versucht, am letzten Anstieg nochmal wegzufahren, hat da wirklich nochmal alles reingelegt, was er hatte. Alles von vorne und konnten dann ja auch nur die anderen drei dranbleiben und da wurde dann Emanuel Buchmann nochmal distanziert. Und ich denke, da hat er es dann, glaube ich, hätte er vielleicht einfach mitfahren sollen und den Sprint einfach, was auf den Sprint ankommen sollen, aber naja, ne? Hätte wäre könnte.
Ich glaube, Georg Zimmermann hat einen schlechten Sprint gefahren, der ihn leider einen Tour de France-Etappensieg gefahren hat, gekostet hat. Und ich kann mich auch erinnern, dass er danach gesagt hat, also der hatte sich danach den Sprint angeguckt und genau gesehen, oh, er hat viel zu großen Gang gefahren und so. Ich glaube, der hat danach einfach Sprints geübt. Also, und ja, natürlich ein bisschen davon profitiert, dass er die Attacke da eben mitgehen konnte von Engelhardt, der da wirklich all out gefahren ist, aber auch Georg am Hinterrad, also der hat sich ja verbogen und wirklich so mit weit aufgerissenem Mund nach Luft geschnappt, um da nochmal hinterher zu fahren nach einem superschweren Rennen. Ich habe es mir komplett auch angeguckt. Ich konnte leider an dem Tag selber nicht, weil ich noch eine Privatveranstaltung hatte, die auf der ich war. Und ja, also Georg Zimmermann war ja schon vorher in dieser Spitzengruppe eigentlich drin. Ne, der hat ja dann, das wäre, glaube ich, auch wahrscheinlich dann die entscheidende Gruppe gewesen. Fährt dann da halt einen Platten und wo du so denkst, oh nee, ey, jetzt ist der genau in dieser Gruppe drin, wo er eigentlich auch super Karten gehabt hätte. Und dann fährt er platt und dann dachte ich mir schon so, ach. Und dann hast du ja nicht so viel mitbekommen von den Verfolgern. Ich habe dann im Nachhinein natürlich noch mit den Jungs gesprochen. Der hatte zum Glück dann ja dieses Jahr mal einen Teamkollegen mit Jonas Rutsch, der dann auch hinten viel Tempoarbeit gemacht hat. Nils Pollitt wollte natürlich auch nochmal nach vorne. Also die sind da schon noch das ganze Rennen auch weitergefahren und kam ja dann zwei Runden vor Schluss immer näher, haben den Anschluss dann geschafft und ja, dann ist mein Stream 900 Meter vor Ziel abgebrochen. Und das Nächste, was ich gesehen habe, ist, wie Georg Zimmermann auf dem Boden sitzt und du weißt erstmal nicht, was passiert ist und dann gewinnt er. Und dann haben wir uns natürlich alle sehr gefreut.
Ja, lassen wir ihn noch kurz zu Wort kommen.
Hi Staufi, danke für deine Nachricht. Nicht nur du hast dich sehr gefreut, ich mich auch. War ein Auf und Ab. Erst komme ich in eine Gruppe, die ganz vielversprechend aussieht oder ganz gut aussieht und dann wirft mich der Blattfuß zurück. War ich mir zwischenzeitlich nicht mehr ganz sicher, ob das Rennen nochmal zusammenläuft und wie es am Ende aussieht, aber ich habe mich nach wie vor gut gefühlt und habe nie ganz den Kopf in den Sand gesteckt. Dann am Ende hatten wir nochmal die Chance zurückzukommen und wir haben alle gut zusammengearbeitet und dann ging es sich am Ende genau aus für mich. Also war richtig geil, mein größter Erfolg meiner Karriere und ja, jetzt mache ich mich ready, um heute Nachmittag nach Lille anzureisen. Große Vorfreude, viel mehr habe ich nicht zu sagen. Viele liebe Grüße.
Ja.
König von Deutschland in Frankreich ab Samstag. Sehr gut.
Ja, sehr geil.
Ja, wer das Rennen geguckt hat, wird sich ab irgendeinem Zeitpunkt gefragt haben, wer zur Hölle ist Anton Schiffer? Kann man ja vielleicht auch mal erklären. Ich war unter anderem für Anton Schiffer da. Hat mich dann auch sehr gefreut. War ein sehr spannendes Rennen. Der König der KT-Fahrer, es war auch super geil, wie den die Leute da angefeuert haben. So der absolute Nobody in dieser sich irgendwann formierten, weiß ich nicht, 10, 15 fahrerstarken Gruppe, aus der dann definitiv der Sieger hervorgehen sollte. Man darf auch nicht vergessen, es war auch noch Janis Peter von Vorarlberg, glaube ich. Der hat
auch ein starkes Rennen gefahren.
Bis ins Finale geschafft, auch sehr starkes Rennen gefahren. Und es war noch ein KT-Fahrer. Wer war es noch? Oder waren das die zwei?
Ja, es war noch als KT-Fahrer, der vielleicht nicht so als KT-Fahrer aufgefallen ist, Max Bock vom Devo-Team von Groupama mit dabei. Mhm. Der wird am Ende Zwölfter, ist er auch noch erst wahrscheinlich keine 20 Jahre alt so ungefähr. Ja. Das waren so die drei, wobei ja dann Max Bock dann ja schon eher noch ein U23-Fahrer ist als jetzt KT-Fahrer. Ja. Aber ja, Jannis Peter auch starkes Rennen gefahren und dann natürlich der Anton. Ja, hat schon guten Eindruck gemacht da vorne, wenn man es so sagen
kann.
Kann man so sagen.
Ich
liefere mal ein bisschen Kontext zum Anton Schiffer, weil da ist jetzt ja auch kein, es ist unbekannt vielleicht für die größeres also Publikum, aber generell hat er ja schon ein, zwei Dinge irgendwie vorzuweisen. War er auch mal kurz davor, Profi zu werden. Ja, der hat auch schon mal bei Swift Academy mitgemacht. Ich weiß nicht, ob er es jetzt gerade gewonnen hat, aber hören und sagen, was ich so mitbekommen habe, ist, dass er nicht genommen wurde, weil er angeblich schon zu alt war zum damaligen Zeitpunkt. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich bin ihm letztes Jahr auch Bundesliga-Rennen gefahren, das war unangenehm. Also weil er so gut, also das Wolfberg hoch war echt asozial. Der kann schon treten, ne?
Zu Anton muss man sagen, so lange Radrennen fährt er noch nicht. Ich kenne ihn tatsächlich, glaube ich, fast seitdem, weil ich glaube, eines seiner allerersten Rennen war Nordrhein-Westfalen Bergmeisterschaft und da fährt er aufs Podium, ohne jemals ein Radrennen gefahren zu sein vorher. Und das kam mir damals schon so seltsam vor, dass ich ihn schon mal angeschrieben habe und wir seitdem irgendwie Kontakt hatten. Kommt aus Triathlon, aber Kurzdistanz, also olympische Distanz Triathlon, war da wohl auch schon relativ gut, aber auch noch im Nachwuchs und ist dann gewechselt wegen einer Sehnenverletzung beim Laufen, konnte nicht mehr laufen und ist dann ein Jahr für Bike Aid im Amateurteam gefahren, die haben noch so ein Devo-Team, was quasi ein Amateurteam ist, schon mal Bundesliga gefahren und ist dann erst seit 2023 Conti-Fahrer, wo er sich so ein bisschen international zeigen konnte, hat es dann mit der Swift Academy auch mal probiert, weil hat super Werte. Hat da, glaube ich, auch die weit besten Werte von allen gehabt. Aber wie du schon gesagt hast, Paul, das liegt dann nicht nur daran. Es wird dann natürlich auch nach anderen Faktoren ausgesucht. Ich stecke da auch nicht drin. Aber es hat auch ein Deutscher gewonnen. Ich glaube, Louis Kitzky, oder wie er heißt.
Mhm. Ja.
Der fährt im Alpecin-Devo-Team seitdem. Aber Anton hat jetzt tatsächlich dann diese Saison langsam bewiesen, dass er nicht nur Werte hat. Wer das verfolgt hat, bei spätestens Tour of Hellas ist er Zweiter im Gesamtklassement geworden, wo auch ein paar namhafte Fahrer um ihn herum unterwegs waren. Ist schon ein paar sehr starke Rennen gefahren. Jetzt diese deutsche Meisterschaft ist natürlich... ist natürlich.
Also der dritte Platz jetzt bei der DM ist, würde ich jetzt so als zweitbestes Ergebnis einschätzen. Und ich habe nämlich mal eine E-Mail gekriegt von, nicht von Anton Schiffer direkt, sondern von Strava. Anton Schiffer holt den Maria Waldkomm. Das ist so hier von Köln aus gesehen. Ich glaube, so ein, für die ganzen Profis mal so ein Anstieg, wo sie eben alle mal richtig Gas gegeben haben und dann dachte ich mir so, okay, wer ist das? Hab da mal so ein bisschen recherchiert, fuhr dann auch immer so aus Köln raus, da in die Richtung und da war mir schon klar, dass er auf jeden Fall ganz gut sein muss, wenn er da die Bestzeit drauf hat. Das ist auch unter anderem noch so ein Testberg für Team der DSM gewesen in der Vergangenheit, also da sind schon einige raufgefahren, die treten können. Und mit einfach so aus dem Training, aus dem Amateurbereich da einen Komp zu fahren, das war schon sehr beeindruckend. Und jetzt zur DM, also der war ja auch lange in der Gruppe um Max Schachmann, Emo Buchmann und schon fast der Einzige, der da am Ende noch überlebt hat. Und auch dann die Attacke von Felix Engelhardt nicht mehr ganz mitgehen konnte, aber dann im Zielsprint schon fast noch wieder aufschließt. Wenn man sich die Namen drumherum anguckt und das Rennen gesehen hat, da weiß man, der hat auf jeden Fall richtig was drauf und bin ich mal gespannt, wie die Karriere jetzt weiter verläuft. Also ich glaube, das Rennen haben ja nicht nur wir geguckt, sondern auch ein paar andere Leute und die Jungs da sind alle in Tour de France Form. Ja, also Emo Buchmann geht zur Tour, Max Schachmann geht jetzt auch zur Tour, Zimmermann fährt zur Tour.
Die gehen ja alle zur Tour, die da waren.
Ja, also ne, die sind jetzt auch alle in Topform und wer sich da so behauptet, der hat auf jeden Fall ein Riesenniveau.
Wir halten euch auf dem Laufenden, würde ich sagen. Noch irgendwas zu Deutschland, sonst würde ich langsam mal ins internationale Metier abdriften.
Nö.
Ich habe nämlich, wer es noch besser gemacht hat, als KT-Fahrer ist der Waffler. Er ist ja auch schon gefeatured gewesen im Besenwagen mit einer Voicemail, beziehungsweise einer Hungerast-Geschichte. Super lustiger Typ, Tirol, KTM. Und seines Zeichens einer der weltbesten Ausdauerfahrer auf der Bahn. Und der hat es tatsächlich geschafft, da in Österreich ein flaches Rennen gefahren wurde, die komplette World Tour Prominenz hinter sich zu lassen und österreichischer Meister zu werden. Ich habe mich mega gefreut. Hier ein kleines Statement vom Waffler.
Ja, servus lieber Basti, servus liebe Besenwagenhörer. Ja, ich glaube, ich kann das selber noch nicht ganz realisieren, was da am Wochenende passiert ist. Ja, echt irgendwie mega arg. Ich habe schon echt, halt, also wir hatten eine ganz, ganz flache Meisterschaft, 170 Kilometer mit wahrscheinlich unter 100 Höhenmeter. Also ganz, ganz flach im Burgenland, ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Aber das ist halt sehr bekannt für den Wind. Und eben, es war dann halt schon, wir sind 5 große Runden gefahren. In der ersten Runde war es schon recht schnell und dann hat am Anfang von der zweiten Runde der Bayer Tobi attackiert von Alpecin und ja, ich habe mir gedacht, fahren wir halt mal mit, aber ja, und habe mir gedacht, okay, es ist halt einfach weiter Windkante und dann kann ich vielleicht in eine gute Staffel reinkommen, die mich dann von hinten einholt. Ja, und dann irgendwie sind wir relativ lang mit 2 Minuten gefahren und ich war eigentlich echt schon ziemlich am Limit, relativ früh. Und der Tobi war extrem stark. Ja, aber ich habe schon eigentlich versucht, immer gut mitzupullen, weil ich gewusst habe, ja, ich darf mir, ja, muss da eigentlich auch mitfahren, weil sonst haben wir keine Chance. Und ja, ich glaube, da hat mir halt mein ganzes Aero-Setup. Ich weiß, vielleicht für euch nicht ganz so cool, aber ich bin mit Bock Aero-Helm gefahren, mit 80er Laufrädern, mit noch schmaler Helm. Ich habe noch alles ausgenutzt, was die UCI noch nicht verboten hat. Und ja, eben, wir sind dann 140 Kilometer eigentlich zu zweit gefahren. Hatten dann eben relativ lang 1 Minute, dann ist es auf einmal nach 3 Minuten aufgestiegen, weil hinten waren sie sich nicht einig und halt eben, hinten war halt immer wieder Kante, dann ist gestanden, wieder schnell, langsam und wir sind halt vorne einfach unseren Zug gefahren zu zweit. Und dann ist eben in der letzten Runde ist der Felix noch von hinten gekommen, Felix Großschartner. Das ist absurd, der ist innerhalb von 30 Kilometer 3 Minuten auf uns zugefahren und wir sind wirklich stark gepullt, vor allem der Tobi. Und also da weiß ich bis heute nicht, wie das gegangen ist. Und dann habe ich mir halt schon gedacht, ja okay, der ist jetzt so schnell, der wird uns einfach stehen lassen. Habe dann am Anfang ein paar Pulse ausgelassen, wo er zu uns gekommen ist. Das war so 10 Kilometer vom Ziel. Und dann habe ich aber irgendwie schon gemerkt, ja, er fängt so ein bisschen zum Krampfen an. Und ja, der Tobi ist dann auch schon ja nicht mehr so die extrem langen Pulse gefahren und in den letzten 5 Kilometern haben sie dann irgendwie so zum Reden angefangen. Ich habe nicht gehört, was sie sagen. Und ja, dann wollten sie irgendwie gar nicht mehr fahren. Dann bin ich eigentlich die letzten 5 Kilometer halt immer wieder vorne gefahren, weil ich eigentlich nur Dritter werden wollte. Das war dann schon so. Ich meine, ich habe gewusst, ich bin vielleicht in einem Sprint, weil ich ja doch von der Bahn komme und so bin ich in einem Sprint nicht so schlecht. Aber ja, und dann wollten sie mich eigentlich immer wieder schon fahren lassen. Da habe ich aber dann Angst gehabt, dass sie dann halt von hinten attackieren und ich kann nicht einsteigen. Und ja, dann hat der Bayer Tobi nochmal attackiert. Das habe ich halt irgendwie gerade noch erhalten. Und dann bin ich die letzten 500 Meter von vorne gefahren und ja, habe gehofft, dass es reicht und habe es dann irgendwie überhaupt noch nicht realisiert und kann es immer noch überhaupt nicht realisieren. Das ist komplett gestört irgendwie. Und ja, also ich kann mich noch erinnern, so vor 10 Jahren war, glaube ich, der Marco Haller Meister und habe dann so Meistertrikots gezeichnet und mir gedacht, okay, wie wird's geil ausschauen und irgendwie so. Aber nie gedacht, dass ich das jemals selber schaffen werde. Also ja, komplett, komplett crazy. Also ich zerfuck's noch immer gar nicht.
Also, erstmal Riesenglückwunsch. Fun Fact, ich bin mit diesem Waffler schon seit Ewigkeiten auf Facebook befreundet. Frag mich nicht warum. Hat irgendwann mal eine Freundschaftsanfrage gesendet. Da war er, glaube ich, noch
Paul
Kind.
Und Facebook, ja.
Und
Tim Waffler.
Und der ist der Einzige, so aus seiner Generation, der richtig aktiv ist auf Facebook. Das heißt, ich bin gerade auf Facebook und gucke mir gerade seine Fotos an von dem Rennen. Und
Fett folgt rein.
Und ich, ich feiere sein Setup, der, ne, also Aero-Helm, Zeit für Helm oder was ich, wie das Ding nennen willst, von Pock halt. Und dann noch quasi unter dem Einteiler noch diesen Aero-Base-Layer. Also er hat auf jeden Fall, der ist all-in gegangen und ich find's geil. Und
es hat sich gelohnt.
Ja, also riesen Glückwunsch. Ist geil. Also ich meine, die Liste der österreichischen Meister ist ja wirklich auch herausragend. So, ne? Auch im internationalen Sport gesehen so. Ist ja schon sehr gute Rennfahrer. Und von daher finde ich gut. Freut mich. Und ja.
Auch jetzt so, auch so die Geschichte, ne? Also ich dachte mir, okay, gab vielleicht Massensprint irgendwie, Feldsprint war flach, aber dass sie auch das ganze Rennen eigentlich zu zweit und dann am Schluss zu dritt unterwegs waren, also es war jetzt auch nicht irgendwie so ein Glücksding, so richtig Arbeit gewesen.
Ja, aber anscheinend ist er der gute, nee, der fährt gar nicht, doch, fährt er die Tour? Nee, der fährt gar nicht die Tour. Großschartner. Ja. Aber,
ich glaube nicht.
Aber Giro war da doch, oder? Ja, da hat er auf jeden Fall Form mitgenommen, wenn er innerhalb von 30 Kilometern 3 Minuten zufahren kann alleine. Der ist jetzt auch nicht unbedingt ein Windkantenfuchs, würde ich ihn nennen. Und auch nicht schwer vor allen Dingen. Aber Chapeau, da waren gute Beine am Start.
Ja.
Ja.
Ja, auf jeden Fall Glückwunsch.
Nicht schlecht.
Nice.
In Italien gewinnt dann noch jemand aus Pauls Nachbarschaft?
Das stimmt nicht so richtig. Also da in Italien gewinnt ein Amateur fürs SWAT Club heißen die. Und die gibt
Filippo Conca.
Genau, die gibt es schon mega lange. Der Conca war bis letztes Jahr aber noch Profi. Also ist letztes Jahr zum Beispiel noch bei Q365 gefahren. Und
aber ist der jetzt kein Amateur schlechter. Oder ist der Gravel-Profi? Ja.
Nee, der ist. Dieses SWAT-Team ist ein Amateur-Team, wovon ein Teil auch Gravel fährt, aber die fahren zum Beispiel auch UCI-Rundfahrten als Team.
Okay.
Also die sind. Die fahren auch relativ viele Rennen und die sind auch richtig gut. Also der fährt ja zum Beispiel auch der Schönberger aus Österreich. Also die haben viele ehemalige World Tour und Pro Tour Fahrer aufgenommen. Gerade aus Italien und einigen anderen Bereichen, die da keinen Vertrag mehr bekommen hatten und sind da in diesen Bereich rein. Haben sich zum Beispiel der Conker, ich glaube, der hat jetzt ein Bed and Breakfast aufgemacht. Aber die sind mega fit. Also da sind richtig viele, richtig gute Rennfahrer in diesem Team. Aber das sind, glaube ich, auch 30 Leute. Also so. Ich weiß nicht, wie viele davon letztendlich eine richtige Lizenz haben, aber dieses Team oder dieser Club ist mega groß. Und das sind auch die den, wie heißt der Däne, der jetzt wieder Profi geworden ist bei Alula?
Hellemose.
Jaco Alula.
Hellemose.
Ja, genau. Der war da ja auch letztes Jahr und die haben den ja zum Beispiel wieder supported, um in die World Tour zurückzukommen.
Genau.
Und mit denen ja letztes Jahr auch diese ganzen Comms sind die ja angegangen, ne? Amor Tirolo und sowas, die er dann auch geholt hat. Also das ist schon. Da steckt schon richtig auch Struktur hinter, auch mit Training und all solchen Sachen. Scheint ein cooles Projekt zu sein. Ja.
Asbjørn Hellemose.
Genau.
Jetzt wieder.
Von daher, ich habe mich nicht gewundert. Und der nämlich Vierter wird aus dem Team oder Fünfter, ist auch ein ehemaliger.
Mhm.
Warte mal, wer, oder das ist der bei auch diese Swift-Sache gewonnen hat. Eins von beiden. Also auf jeden Fall, das ist alles richtig gute Rennfahrer. Ja. Jetzt nicht, das war jetzt kein Zufallstreffer.
Nee, das nicht. Der hat auch in der U23 schon sehr gute Ergebnisse eingefahren. Filippo Conca, auch ein großer Fahrer, irgendwie 80 Kilo, war schon zweimal, aber Fünfter beim Nachwuchs-Giro, fährt auch noch bei einer anderen schweren U23 oder Nachwuchsrundfahrt bei der Valle d'Aosta, auch Top 10 GC. Also für die Größe und für das Gewicht natürlich krass. War dann 2 Jahre, glaube ich, bei Lotto Soudal. Und ich weiß nicht, ob das so das geeignete Team für einen jungen italienischen Fahrer ist. Ist ja, glaube ich, vielleicht, ja, ich kenne die Geschichte nicht, aber mit den Erfolgen, die er in der U23 hatte, hätte man schon meinen können, dass er da vielleicht ein bisschen besser zurechtkommt bei den Profis, aber ja, weiß ich jetzt auch nicht. Können ja viele Gründe haben.
Ja, ne? Man weiß ja auch nie genau, man weiß ja nie, was für Geschichten dahinter stehen, ne? Was die Leute dann irgendwie vielleicht auch im Privatleben oder wie auch immer mal hindert, irgendwie ihr Talent oder ihr Potenzial da umzusetzen. Und dazu ist der Sport halt oft nicht so geil organisiert, dass du dann halt manchmal einfach keinen Anschlussvertrag bekommst zu einem blöden Zeitpunkt. Und dann ein Jahr Gravel fahren musst, um nationaler Meister zu werden.
Ja, aber den Weg haben wir jetzt irgendwie ich meine, Mats Wurz Schmidt, der hat ja auch, zuerst der Plan war ja auch, dass er über Gravel wieder zurück in die World Tour geht. Ich glaube, jetzt eventuell hat er sich auch dazu entschieden, bei Gravel zu bleiben. Aber ja, zeigt aber auch, wie hoch das Niveau da ist. Aber ja, ich find's irgendwie cool, dass so solche Rennfahrer und jetzt auch dann in Österreich das gleiche mit einem KT-Fahrer, dass sie da vorne reinfahren. Du siehst halt einfach, wie das Niveau so auf allen Ebenen halt irgendwie so hoch geht. Und die Besten oder...
Okay, da muss man jetzt nochmal hinzufügen, dass auch der Waffler natürlich in einer anderen Disziplin, nämlich auf der Bahn, schon zur Weltspitze gehört. Also ist jetzt auch kein
reiner Amateurfahrer. Aber ist jetzt kein World-Tour-Fahrer. Und wie gesagt, der Konka. Ich hatte Anfang des Jahres, ist ja bei irgendeinem Rennen, ich weiß nicht mehr, wo auch irgendwie vorne bei mir mit gewesen, dachte ich, wer ist dieser groß? Der ist riesengroß. Und der kam... Der ist mit uns berghoch gefahren, wo ich dachte, du musst jetzt abfallen. Das Physik passt hier gerade nicht.
Du musst jetzt abfallen, hast du im Stream gesagt.
Ja. Und dann habe ich, im Nachgang mal geschaut aufs Ergebnis und dann den Namen auch gegoogelt und dachte, ja, okay, gut, also klar. Klar fährt er damit hoch, weil da sind dann über die Länge, keine Ahnung, über so 10 Minuten kriegt er das auch mit seinem Gewicht hin und ist schon ein guter Rennfahrer. Ich bin mal gespannt, ob der auch Interesse hat, wieder zurückzugehen.
Ja, wäre jetzt auf jeden Fall noch jung genug. Ne? Also ist jetzt 27. Ich glaube, so italienisches Meistertrikot ist schon noch mal ein gutes Ticket zurück in den Profi-Straßenradsport, wenn er das dann will. Ne? Also ist ja auch immer die Frage, man kann ja auch in anderen Disziplinen Spaß haben.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Auch heute ist Wub unser Partner und wir hatten beim letzten Mal schon drüber gesprochen, wie mein Wub-Alter ist und da bin ich ja bei 26,1 Jahren gelandet. Ich bleibe da stabil, halte mein Tempo und altere immer noch sehr, sehr langsam, aber es gibt jemand, der hat quasi nochmal einen vorgelegt und zwar Mathieu van der Poel, der hat letztens gepostet, dass er 19 Jahre alt ist. Also um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob er Bartwuchs schon hat, also... Er hätte jetzt auch geglaubt, wenn er gesagt, er ist 15, weil der hat noch so ein Babygesicht, so eine ganz glatte Haut, ohne Haare. Auf jeden Fall ist er 19 in seinem Bubalter. Andy, wissen wir ja, der struggelt noch mit seinem, mit seinem tatsächlichen Alter. Wie sieht denn das bei dir da aus eigentlich? Also hast du dich verbessert? Geht's ins Minus schon?
Nee, leider. Bin ich gerade wieder, alter ich zumindest laut Whoop gerade wieder ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten schon erwähnt habe. Ich habe jetzt einen kleinen Hund zu Hause, der mich nicht so lange schlafen lässt, wie ich eigentlich gerne hätte. Aber zurückzukommen auf Mathieu van der Poel, das ist schon frech, ne? Also der ist ja jetzt auch keine 20 mehr, dass er jetzt 19 Jahre alt ist, ne? Also und es ist ja auch nochmal was anderes, glaube ich, nochmal zurückzukommen auf 19 oder jetzt wie Paul mit fast 40 dann nochmal auf 30, oder?
Also 26, Andi, 26.
Ja, aber 19 ist schon krass. Also nochmal körperlich 19 zu sein, das ist schon beeindruckend, wie der das macht, aber ja.
Basti, wie sieht's bei dir aus?
Stabile 30 bei mir am Start, aber das ist schon, ja.
Dann bist du ja in der Ratio eigentlich wie Mathieu, minus 10.
Mathieu hat ja minus 11. Und du, ich meine, klar.
Ich habe minus 13, ne?
Prozentual ist es bei Mathieu noch ein bisschen mehr und eigentlich bei dir auch. Ich glaube, du bist immer noch der Sieger vor Mathieu auch, wenn man es prozentual sieht.
Das schreibe ich mir jetzt so bei Instagram auch rein, weißt du, in meiner Ergebnisliste, die man immer so hat.
Weltranglistenführender im Wub-Alter. Da kann man sich definitiv was drauf einbilden. Ich finde es einfach... tatsächlich, es ist ein mega neues Feature und wie Andi das auch schon öfter sagt, finde ich es einfach geil, dass man sich wirklich so im Alltag da dann auch ein bisschen motiviert fühlt, auch regelmäßig motiviert fühlt, auf sich aufzupassen, auf eine gute Weise. Und bei mir ist jetzt auch so, wie bei Andi, dass im August losgeht. So im Moment sind ziemlich viele relativ wichtige Termine und ziemlich viele Termine, die mich auch so ein bisschen aufregen auf eine stressige Weise. Und ich komme gerade nicht so in den Modus rein, den ich vielleicht so über den Winter manchmal habe, wo man jeden Tag richtig viel trainieren kann und sich da richtig auf Malle ausruhen kann, wo ich auch gespannt bin, was in diesem Wub-Alter dann rauskommt, weil ich weiß, in unseren 2 Wochen Malle im Winter bin ich immer am fittesten ever. Mal sehen, vielleicht kann ich Paul angreifen. ey, wer Bock hat, sich da auch mal so ein bisschen reinzufuchsen oder das auch nur mal so anzuprobieren, mit uns geht das immer einen Monat lang kostenlos zum Ausprobieren über den Link join.woop.com/Besenwagen, den du dir natürlich wie immer in den Shownotes nochmal anlesen kannst. Und wenn du dich dann dafür entscheidest, eins der drei verschiedenen Abo-Varianten direkt einzugehen, dann gibt es da mit uns auch nochmal einen Rabatt drauf.
Gönnt euch!
Na gut, dann gehen wir doch mal langsam hier ins Highlight der kommenden Wochen rein, oder?
So langsam, nach einer Stunde.
Tour de France, ganz langsam, Tour de France. Ich würde sagen, haben wir heute richtig Zeit für ein bisschen Trash-Talk noch. Trash-Talk, Feeling, Tour-Feeling.
Ja, Tour-Feeling habe ich auf jeden Fall. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf, die nächsten drei Wochen irgendwie nachmittags mich vor den Fernseher zu setzen und die Übertragung zu gucken.
Jawohl, genau. Kühles Bier.
Ja, nicht, muss doch nicht mal ein kühles Bier sein. Ich hoffe einfach auf ein schönes Rennen. Ich glaube, so die ersten Etappen so, die können schon unterhaltsam werden. Sind ein paar gute Sprintetappen dabei, aber auch viele mit einer ansteigenden, also mit einem kleinen Anstieg zum Ziel. Da werden auf jeden Fall viele gute Chancen haben, da mitzufahren. Jetzt nicht nur die Sprinter, sondern ja, ne, man weiß, Pogacar kann solche Sprints gewinnen. Mathieu van der Poel hat sich angekündigt und will ins gelbe Trikot fahren zu Beginn der Tour. Also da kann man, glaube ich, sich auf ein großes Radsportspektakel erstmal freuen. Ne, mit dem Vorbehalt erstmal, weil wenn es dann Richtung Gesamtwertung geht und man sich die Vorbereitungsrennen, oder wenn man die Generalproben anschaut, oder zumindest mal die Dauphiné, dann hoffe ich, dass sich da die Favoriten so ein bisschen angenähert haben, jetzt nochmal in der ultimativen Vorbereitung.
Von Wismar gab es, glaube ich, von der sportlichen Leitung das Statement, man hat sich taktisch einen sehr guten Plan zurechtgelegt. Und da, es ist so ein bisschen komisch, ich weiß nicht, wir gehen vielleicht nochmal genauer auf die Etappen an sich ein, aber es sind erstmal 10 Etappen und der erste Ruhetag ist ein Dienstag. Also 10 Etappen am Stück schon mal relativ heftig. Und danach geht es erst so richtig in die Berge. Dann kommen 5 Etappen, Ruhetag montags und dann kommen nochmal 6. Und diese ersten 10 Etappen, Andi hat es schon gesagt, die sind super, ja, super unterschiedlich vom Terrain her, bieten aber halt Möglichkeiten, unendliche Möglichkeiten, Chaos zu stiften auch. Und bei der Tour de France ist das ja der Klassiker, kein Rennen ist so nervös, hektisch, chaotisch am Anfang wie die Tour de France. Und da kann natürlich alles Mögliche auch passieren, auch wenn das nie passiert, aber auch einem Gesamtklassement-Favoriten kann mal ein Missgeschick passieren, was ihn dann doch zurückwirft. Oder, ich weiß auch nicht, ne? Also eigentlich musst du ja als Nicht-UAE hingehen und versuchen, so oft wie möglich kritische Situationen, Windkanten, was auch immer aufzumachen und versuchen mit voller Mannschaftsstärke eigentlich den absolut übermächtigen Fahrer anzugreifen.
Ja, ich glaube, da ist Wismar auch noch mal stärker dieses Jahr mit Simon Yates, der dieses Jahr schon den Giro gewonnen hat und jetzt auch bei der Tour mit dabei ist. Du hast halt Matteo Jorgensen, ne? Das sind beides Fahrer, die ein Top-10-Ergebnis fahren können. Und dann bringst du eigentlich noch eine richtig gute Truppe mit, die eben auf diesen ersten Etappen gut zurechtkommt. Ne? Man muss jetzt schauen, wie Wout van Aert drauf ist. Der hat jetzt zum Beispiel die nationalen Meisterschaften weggelassen, weil er noch mal krank geworden ist. Aber wenn das jetzt nicht ein schwerwiegende Erkältung, Virus, Infekt oder sowas war, denke ich mal, wird er auch jetzt zur Tour natürlich wieder in guter Form sein. Also ich glaube, die werden schon einen Plan haben. Ich glaube, mit Yates hast du da halt jetzt immer noch mal eine Karte, die du spielen kannst. Jetzt nicht unbedingt, um auf Gesamtwertung zu gehen, aber vielleicht ein bisschen Druck aufzuüben auf UAE, die natürlich auch auf der anderen Seite mit einer Riesenmannschaft wieder am Start stehen. Ne? Also wenn du dir da die Namen anguckst, dann matchen die sich, glaube ich, schon fast 1-1, wenn man die Teams so anguckt. Aber ich kann mir vorstellen, dass da Wismar schon den vielleicht einen konkreteren Plan hat als UAE, die wahrscheinlich eher so einfach erstmal fahren können und das Rennen nur kontrollieren müssen und am Ende wird es Tadej schon irgendwie regeln. So, ich glaube, das ist so ein bisschen die Herangehensweise vielleicht von UAE.
Ja, ich gehe mal davon.
Ich glaube, es gibt halt auch.
Ich gehe mal davon aus, dass so ein Grisha Niemann einfach seit Veröffentlichung der Strecke da sitzt und sich Szenarien ausdenkt, wie sie, wo sie Tadej knacken können.
Ja, aber das Ding ist ja auch vor allem, dass das UAE hat ja, die werden kein Backup haben, so wie immer, gerade wenn Pogacar da ist.
Ja gut, du hast schon noch ein ganz gutes Backup mit Almeida, ne? Also
Almeida, ja, nein, aber ja, kann schon. Aber ich meine im Sinne von Backup, dass man diese Karte tatsächlich spielen möchte. Also, dass man reingeht und sagt, das ist die Karte, die wir spielen wollen. Das glaube ich halt ehrlich gesagt nicht. Sondern die werden voll auf Pogacar fahren. Und bei, klar, bei Wismar glaube ich auch, dass Junge weniger 200% der Kapitän ist. Aber du hast halt Leute, die du ja mit Yates und dann eben auch, wie ich auch schon gesagt habe, irgendwie mit einem Jorgensen, wo du halt UAE potenziell unter Druck setzen kannst. Das Gleiche wird UAE, glaube ich, nicht im Gegenzug so richtig versuchen. Also das kann ich mir halt nicht vorstellen. Sondern ich glaube, es wird dann, so wie Andi sagt, halt sein, dass die das Ding versuchen, so lange wie möglich zu kontrollieren. Und Pogacar macht halt sein Ding. Also ich glaube schon, das werden komplett unterschiedliche Herangehensweisen sein. Das Gleiche ist ja auch bei Bora Hansgrohe oder Red Bull Bora Hansgrohe. Die haben ja auch eigentlich Optionen, die sie spielen können. Ich weiß nicht, ob Pogacar das wirklich interessiert, was die machen, um ehrlich zu sein. Aber das wird ja eventuell Wismar unter Druck setzen und dann wieder eine Dynamik entstehen lassen. Also ich finde die Tour jetzt dieses Jahr so ein bisschen einen Ticken komplexer wieder als jetzt vielleicht in den letzten Jahren. Vielleicht nicht um Sieg, aber alles, was so dahinter passiert.
In der Theorie schon, ne? Das haben wir uns eigentlich vor der Dauphiné auch schon so erhofft, so ein bisschen. Und dann war es auch relativ uninteressant, wie das GC dann ausgegangen ist.
Ja, okay. Ja, komm, um Platz 3.
Um Platz 3, so ja, okay. Aber es nimmt ja schon wieder so ein bisschen dann so, also für mich zumindest, finde ich es dann schon wieder ein bisschen langweilig, wenn irgendwie das GC so klar ist, ne? Aber ja, man kann natürlich drauf hoffen und Route und Teamaufstellung bieten auf jeden Fall Potenzial, dass das nicht so einseitig abläuft, wie wir es nicht haben wollen. Ne? Aber ich fand es zum Beispiel jetzt eigentlich super interessant, dass so irgendwie in den Medien bei zumindest mal Red Bull Bora immer nur ein Name gefallen ist und jetzt gar nicht nur in den deutschen Medien, sondern einfach ja, da ist Florian Lipowitz der Mann fürs GC. So, der Name Roglic, den habe ich jetzt irgendwie im Vorfeld nirgendwo gelesen. So,
aber
ich habe den nur einmal gelesen, da hieß es dann so, ja, der ist nach der ersten Woche eh raus.
Ja, so, ne? Es ist irgendwie, was so ein Schaden dieser Situation ist, einfach, dass Roglic ein krasser Fahrer ist. Und wir hatten es schon so oft auch gerade das Thema Team Wismar Lise Bike, der hat die wieder nach oben gebracht. So sicherlich mit Christian Niermann, aber halt das war der Rennfahrer, der das alles wieder so zum Leben erweckt hat. Und was er schon alles gewonnen hat in seiner Karriere, aber ja, der stürzt halt leider immer irgendwann. Und mittlerweile kannst du echt so auf dem Niveau, kannst du dir halt nicht erlauben, überhaupt noch einmal zu stürzen, unnötigerweise, weil das dich so viel Energie eventuell kostet, dass du da nicht in der Lage bist, nach vorne mitzufahren an irgendeinem Tag. Und man muss halt auch sagen, Dauphiné und alles, was so vor Dauphiné war, Lipowitz hat halt einen stabilen Eindruck gemacht, ne? Und aber ich glaube auch, dass sie trotzdem die Karte Roglic spielen werden. Also sollten sie auch, meiner Meinung nach, um halt den Druck auch von Lipowitz wegzunehmen.
Ich meine, für alle Teams außer UAE, und die können ja genauso argumentieren, ist ja Doppelspitze trotzdem das der way to go, immer eigentlich zwei Leute zu versuchen, da vorne drin halten zu können. Falls einem irgendwas passiert, kann ja immer passieren. Es könnte auch Roglic mal ohne das, was passiert, durchkommen.
Ich hab mal zu Roglic ein bisschen was rausgesucht. So, wir gehen jetzt einfach mal so nur die Grand Tours, einfach mal chronologisch rückwärts zurück. Giro, wissen wir alle, DNF. Also hat er nicht gefinisht. Dann letztes Jahr Vuelta, gewinnt er. Tour
gewonnen.
Did not finish.
DNF.
Die Grand Tour, die er davor gefahren ist, war dann auch die Vuelta, der fährt aufs Podium. Dann Giro gewinnt er.
Giro gewinnt
davor er. Davor die Vuelta, did not finish. Davor die Tour, did not finish. Davor die Vuelta, gewinnt er. Tour de gewinnt France, er. Did not finish. Also entweder fährt er durch und aufs Podium bei einer großen Rundfahrt oder er kommt halt nicht ins Ziel. Aber irgendwie dazwischen gibt's nichts. Also auch davor dann der Giro, Vuelta, alles ja, beides gewonnen ist, auf dem Podium.
Ist mega schade.
2018, aber da wird er Vierter bei der Tour.
Ja. Oh. Ich glaube, da kann man halt echt mehrere Podcasts mitfüllen, mit seinen Eskapaden und Grand Tours und so. Aber ja, ich meine, wenn man jetzt durch die Teams geht, ne, wie gesagt, die drei, die wir jetzt schon genannt haben, sind gut und dann hast du ja irgendwie so da Quickstep.
Ja, lass noch mal kurz hier bei Bora bleiben, bevor wir jetzt noch mal ganz rausgehen, weil ich wollte noch mal eine Expertenmeinung einholen zu Florian Lipowitz.
Von unserem Ben?
Weil ich gesehen habe, nee, nicht ganz, dass ein regelmäßiger Besenwagen-Mitfahrer und absoluter Straßenradsport-Experte, Luca Schwarzbauer, ja auch die Trainingsgruppe von Florian Lipowitz ist quasi und die am Wochenende dann nochmal kurz vor Tourstart zusammen unterwegs waren und wollte nochmal eine Expertenmeinung einfordern, aber man hört da schon so ein bisschen Bedenken raus bei Luca.
Aber mal kurze Frage dazu, bevor du es abspielst. Warum sieht man bei Luca Schwarzbauer nie Lipowitz in den Storys dann? Ist Lipowitz immer der die Storys macht oder was? Wenn die immer zusammen trainieren. Ich habe den noch nie...
Ich glaube, diesmal sah man das sogar. Ja, also einmal. Diesmal sah man, aber so mit dem Mountainbike-Lenker sah man dann Lipowitz so weg Intervallen. Okay. Deswegen habe ich ihn gefragt, also, was er zu seiner Form sagt.
Lipowitz ist auf dem Mountainbike gefahren, oder?
Okay. Nee, Schwarzbauer ist auf dem Mountainbike gefahren. Lipowitz auf dem Mountainbike.
Jo, liebe Besenwagenhörer und Hörerinnen, eine Expertenmeinung zu Flo Lipowitz, der jetzt seine erste Tour bestreiten wird, werde ich mir, glaube ich, eher nicht erlauben. Ich glaube, es gibt genügend Menschen, die schon über ihn reden. Und nichtsdestotrotz wünsche ich ihm natürlich nur das Beste, dass er gut drauf ist. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Aber ja, ich denke, die größte Herausforderung wird jetzt eben sein, dass er eben sein Ding gut durchziehen kann, möglichst ungestört. Ich hoffe und denke auch, dass Red Bull da genug Erfahrung mitbringt, auch wenn der Flo jetzt seine erste Tour fahren wird, dass sein Team quasi ihm gut unter die Arme greifen kann bei sämtlichen psychischen Belastungen oder Stressbelastungen, die eben so einhergehen, ganz neben dem eigentlichen in die Pedale treten. Und ja, deshalb bleibt mir da nicht allzu viel zu sagen, dass der Flo ein sehr Bursche ist, wie gesagt, super drauf ist, ist kein Geheimnis. Er kommt ja schließlich auch von der Schwäbischen Alb. Da hat man es in den Genen etwas zäher zu sein. Und ja, ich glaube, der kann alles möglich machen, aber das muss jetzt nicht dieses Jahr sein. Ja, ich denke, wir sollten einfach gespannt sein, was so möglich ist und wohin er sich noch entwickelt, aber schlussendlich ist das Allerwichtigste, dass er seinen Weg geht und ich denke, für dieses Jahr hat er eigentlich sowieso schon gewonnen. Ja, er war letztes Jahr noch in einer Position, wo ihm niemand das zugetraut hätte, was jetzt eben bisher schon möglich war. Und ja, von dem her würde ich sagen, er soll sich nicht groß was erzählen lassen, soll sein Ding durchziehen. Und wir schauen ihm und allen anderen gespannt zu. Und ja, heute habe ich nur noch mal gezeigt bekommen, auch wenn es nur, also ich war auf dem falschen Rad unterwegs, beziehungsweise auf dem richtigen, er auf dem falschen, ich auf dem Mountainbike, er auf dem Rennrad. Und ja, da hat er mir noch mal gezeigt, dass er auf jeden Fall gut den Berg hochfliegt. Und deshalb mache ich mir, was seine Form angeht, überhaupt keine Sorgen und wünsche ihm und natürlich allen anderen das Beste und dass alle wieder heil heimkommen und wir in 3 oder 4 Wochen dann hier wieder gemeinsame Touren über die schöne Schwäbische Alb machen können und alle froh und munter sind.
Schwingt schon so ein bisschen Bedenken vor der psychischen, mentalen Belastung mit bei Luca.
Ja, aber ich glaube, wir hatten das doch hier auch schon, oder? Ich meine, das ist, glaube ich, eine andere Nation, eventuell auch so der Fall in Belgien und so, aber dass, wenn wir irgendwie jemanden haben, der potenziell, also mal angenommen, der ist in der 2. Woche, steht da auf 3, dann kann es von ausgehen, dass auch die Bild auf einmal merkt, dass die Tour de France stattfindet und die irgendwen da hinschicken, der komische Fragen stellt. Ich glaube, das ist dann so der Punkt, wo ich mir schon vorstellen kann, wo es für so ein Team und auch für so einen Sportler eventuell ein bisschen komplexer wird. Aber bis dahin hoffe ich mal, dass eben soweit ganz gut abgeschirmt bekommen. Ich denke auch, dass so jemand wie Roglic da eine gute Hilfe ist im Team, ne? Dass er eine gewisse Ruhe reinbringt, weil er die ganze Scheiße halt schon so oft mitgemacht hat, unter Druck stand. Und dahin gebe ich eigentlich zuversichtlich, aber ich denke eher, dass vielleicht, wenn es so Richtung Finale geht, er auf einer guten Position ist, dass dann ein gewisser medialer Druck entstehen könnte. Aber auch das brauchen wir nicht hervorbeschwören, vielleicht ist es ja auch gar nicht so, ja.
Ich werde ja wieder versuchen, Voicemails von allen Teilnehmern einzuholen. Ich werde mich auch mal bei Florian Lipowitz melden, aber ich versuche das auch so ein bisschen niedrig zu halten. Was sagt ihr zum neuen Style von Red Bull, Bora Hansgrohe?
Also ich finde erstmal gut, dass das alte Trikot jetzt nicht mehr da ist. Weil es ist nur zur Tour, ne? Also ich glaube.
Ja, nur zur Tour, ja. Eine kurze Sache will ich nur sagen. Ich finde es, weil Andi vorhin meinte, dass ich gebe dir recht, so mit dem Sieg, oder mit potenziellen Sieg von Pogacar oder Vingegaard, die sich darum streiten. Aber ich finde es schon cool, dass wir aus deutscher Sicht jetzt jemanden haben, auf den man sich freuen kann für die Gesamtwertung. Also so richtig. Nicht irgendwie so hoffentlich Top 10, sondern halt potenziell auch mehr. Und wenn es nicht so ist, ist es auch okay. Aber halt, ich finde das schon auch nice, um ehrlich zu sein. Also ich kann dann schon so einen Hype-Train auch verstehen, der dann vielleicht durch Deutschland
auf
zieht.
Auf jeden Fall. Ja. Einfach, dass da auch nochmal ein Deutscher dabei ist, der da irgendwie am Schluss, am Berg auch noch da ist.
Ja, genau.
Ne?
Aber ja, wenn nicht, ist auch okay, wie gerade schon in der Sprachnachricht rausgehört, seine Zeit wird kommen, ob es jetzt dieses Jahr ist oder dann im nächsten Jahr oder wann auch immer.
Also man kann jetzt ja schon sagen, dass man das jetzt auch nicht unnötig runterspielen muss, ne? Also natürlich ist die erste Tour, der muss gut durch die ersten 10 Tage kommen, ne? Das wird, glaube ich, so die Challenge erstmal sein für Lipowitz. Weil es eben auch die erste Tour ist. Die Tour ist immer noch ein bisschen anders als andere Radrennen. Hat eigentlich aber eine gute Truppe, die ihn da durchbringen kann. Also das Team ist ja auch sehr sprintlastig oder beziehungsweise du hast Fahrer dabei, die einfach sich gut positionieren können, tempofest sind. Ich denke mal, das ist auch ja dementsprechend zusammengestellt, die Mannschaft, dass man da eben sagt, okay, das wird so die Herausforderung sein, weil wenn man einmal in den Bergen ist und wenn man sich seine Saison bisher anschaut und davon ausgeht, dass er jetzt eigentlich zur Tour in Topform sein wird, dann kann man schon davon ausgehen, dass da ein Podium drin ist. Ja, also das finde ich jetzt auch Quatsch zu sagen, ja, das wollen wir jetzt nicht heraufbeschwören oder wie auch immer. Also der hat dieses Jahr Ergebnisse gehabt, ne? Der ist schon auf jeden Fall ein Kandidat fürs Podium, das muss man ganz klar sagen. Also der wird ja nicht nur Dritter jetzt bei der Dauphiné, sondern auch im Baskenland schon vorne gewesen, bei Paris-Nizza 2. Also viel besser hätte er jetzt eigentlich die Saison gar nicht fahren können. Ne?
Es ist irgendwie was anderes jetzt nochmal, weil ich bei Dauphiné auch gerade, da war er halt vor Evenepoel auch, also war halt auch vor anderen richtig guten Rennfahrern, die normalerweise in seiner Position eigentlich sind. Weißt du, und das ist so, das ist irgendwie nochmal so ein anderes Level als sonst, wo man über Leute gesprochen hat, die können potenziell vorne reinfahren.
Ja, deswegen meine ich ja, ne? Deswegen das braucht man jetzt nicht sagen, ja, okay, mal gucken, sondern ja, nee, aber man kann schon sagen, wie du sagst, ne, man kann sich drauf freuen. Da habe ich ja am Anfang noch gesagt, so, gut, was dann hinter Pogacar passiert, ist dann ein bisschen langweilig, ne? Da hast du vollkommen recht. Also man kann natürlich jetzt das auch so sehen und sagen, okay, wir gucken uns den Podiumsfight von Florian Lipowitz an und das ist dann unser Highlight, wenn es so sein sollte, dass Pogacar wieder alle abhängt. Ne? Also
ja. Gut, aber Wo wollte Basti noch hin? Du wolltest eine Sprachnachricht? Nee, du wolltest Trikot? Wo waren wir stehen geblieben?
Herr Bora hat jetzt ein neues Trikot.
Waren wir stehen geblieben.
Ja, ja gut.
Und eine neue Hose.
Ja.
Die finde ich eigentlich besser.
Hast du schon bestellt, Basti?
Nee. Also ich habe das Trikot gesehen und das Trikot hat mich jetzt nicht so vollends abgeholt. Ja, irgendwie, also weiß nicht schlecht, bisschen Frankreich-Farben drauf, okay. Aber diese hellblaue, tiefblaue Hose, die fand ich schon relativ gut. Also muss ich jetzt nicht selber anziehen, aber so fürs Team da in Frankreich finde ich das schon ganz geil. Und das Fahrrad sieht auch ein bisschen besser aus als vorher.
Was ich viel interessanter finde in dieser ganzen Pre-Tour-Neu-Trikots-Gedöns ist, dass auf dem Ineos-Bus Total Energies draufsteht und nicht nur mit einem kleinen Sticker, sondern mit einem relativ großen Sticker auf allen Fensterscheiben oder auf einer Fensterscheibe sehr prominent von dem Bus, von den Begleitfahrzeugen. Ja.
Dazu kann man ja auch nochmal merken, Nike auf Wismar und Nike auf Wismar und Adidas auf Ineos-Klamotten.
Ja. Aber nur casual, ne? Also jetzt nicht die Hardklamotten. Erstmal.
Erstmal, ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren einen großen, also glaube ich wirklich einen Switch sehen von so großen Mainstream-Brands aus verschiedenen Kategorien, die in Radsport heavy investieren. Du siehst jetzt gerade auch im Mountainbike-Bereich, dass Brembo geht rein mit Specialized. Also Brembo, ich weiß nicht, wer das kennt, aber ist so einer der größten Hersteller für Bremsanlagen für Autos, für gerade Motorsport. Und die haben da noch wenig Wachstumspotenzial. Das gleiche ist mit Bildstein, deutsches Unternehmen, die Dämpfer, also Federung fürs Auto herstellen, auch im Motorsportbereich sehr groß. Die haben da auch, die sehen halt für sich da einen neuen Markt, wo sie wachsen können. Und da sind halt ganz andere Budgets vorhanden für Sponsorings. Und da bin ich echt mega gespannt, was wir da so in Zukunft generell im Radsport sehen werden. So welche größeren Firmen reingehen wollen. Wenn du jetzt momentan schaust, ist es ja noch gar nicht gegeben. Du hast irgendwie so ein paar, natürlich so Ineos, so ein Chemieunternehmen. Aber jetzt so auf so eine Ebene rein, finde ich schon mal gut. So Hersteller, die auch was herstellen. Also was die Leute dann anziehen können und nicht einfach nur ein Logo auf dem Trikot. Ich bin mal gespannt, wie sich das hinentwickelt. Ja.
Ja, den...
Gut, aber ja. Den das heißt, To the Energies, gibt es hier nächstes Jahr noch?
Ja, also offiziell gibt es ja noch keine Meldung. Ja. Wird vielleicht dann jetzt zur Tour irgendwie was announced, ne, wenn sie dann schon jetzt beim Ineos Bus mit drauf sind. Da hat man ja schon jetzt seit Monaten eigentlich gehört, dass der Sponsor einfach zu Ineos wechseln wird. Von einem Merch war da keine Rede. Also vielleicht wird ein Fahrer übernommen, aber es wird jetzt auf jeden Fall nicht so sein, dass da irgendwie zwei Teams zusammengelegt werden. Das heißt natürlich auf der anderen Seite auch, dass dem Team Total Energies ein Sponsor fehlen wird. Ob man den jetzt schon ersetzt hat, keine Ahnung. Man hört auch von Akea, B&B Hotels, ja nichts Gutes. Also da ist eigentlich auch, ja, muss man davon ausgehen, dass das Team nächstes Jahr nicht mehr geben wird. Und das ist schon ein krasser Schlag dann auch für den französischen Radsport. Ne? Zwei große Profiteams weg. Dementsprechend auch viele Fahrer wieder ohne Vertrag für nächstes Jahr.
Ist ja jetzt noch nicht so, kannst dich jetzt noch nicht mit beschäftigen, weil es ja noch nicht August.
Nee. Ja, richtig.
Weiß man jetzt auch noch nicht, weil wird erst relevant am 1. August.
Was haben wir noch zur Tour zu sagen?
Ja, also so ein bisschen auf die Etappen können wir ja schon mal eingehen, zumindest da in diesem ersten Abschnitt, oder? Also ich glaube, Andi hat auch schon so ein paar Notizen sich gemacht. Das Wort Mürde Bretagne ist schon mal gefallen.
Wir machen ja jede Woche Sonderfolgen. Können wir vielleicht bis zur ersten Sonderfolge so Etappen so leicht durchgehen und dann den Rest ja immer dann wochenweise besprechen.
Oder zumindest bis Donnerstag. Ja, also die ersten 10 könnte man mal so ein bisschen anteasern. Erste Etappe, es geht nach Lille am Samstag. Ich werde wahrscheinlich auch mal ganz fanmäßig auftauchen und mir da die Tourstimmung in Lille mal geben, weil das ist nicht so weit von hier.
Du bist einfach so richtiger Radsport-Fan, das ist schon geil. Ja, ich feiere das absolut. Immer wieder, als ob du zu Deutschen hinfährst und so. Also richtiger Fan.
Ja, man kann es ja so, man startet ja da oben in der Region um Lille, fährt dann so ein bisschen durch die Normandie in die Bretagne. Also das ist schon, da kann schon einiges passieren, kann man erstmal festhalten. Die erste Etappe, klar, großer Auftakt für die Sprinter. Ich glaube, da wird nichts anderes passieren, außer dass sich einer der Jungs halt das gelbe Trikot holen kann, was für einen Sprinter ja auch nicht so oft vorkommt. Also du hast ja entweder einen Prolog oder eine Öffnungszeitfahren, wo die meisten dann schon ja keine Chance haben, dann danach nochmal das gelbe Trikot zu holen.
Bevor wir jetzt hier so ein bisschen in die Personalien reingehen, vielleicht auch für diese Etappen, kann ich hier, oder ist es sehr wichtig, mal anzuteasern, so meldet euch fürs Wattbüro an. Ist wieder offen ab jetzt, Wattbüro, Tour de France, alle Etappen, immer den Sieger tippen, es gibt dann eine Gesamtwertung, Blackroll ist wieder am Start und stiftet dicke Preise. Wir werden auch alle dabei sein und was ist unser Tipp fürs erste gelbe Trikot?
Aber erstmal kurze Frage, sagt, wir sind alle dabei, muss ich mein Internet?
Ja, du bist auch dabei. Ja.
Muss ich erst noch den Führerschein machen oder schaffe ich das auch so?
Ja, das schaffst du auch so, ist super einfach.
Das kriegst du hin, okay. Ja, wirklich.
Tja, wer gewinnt dieses erste gelbe Trikot? Ich würde mal sagen, der aktuell beste Sprinter der Welt.
Tim Merlier.
Ja, also ich glaube, das wäre für mich jetzt der Favorit für die erste Etappe. Gut, Philipsen hat auch gute Form, war jetzt bei der Meisterschaft auch stark. Ja, aber irgendwie, also wenn es drauf ankommt und die beste Übersicht im Finale hat für mich einfach Tim Merlier. Ich würde mich da jetzt mal festlegen und sagen Tim Merlier. Aber du hast natürlich krasse Konkurrenz, ne? Also du hast ja noch Jonathan Milan jetzt bei der ersten Tour. Hat auch eine starke Mannschaft dabei.
Ja, die werden auch alles dafür.
Aber genau, das wollte ich gerade sagen. Der Quickstep, also der Quickstep hat jetzt nicht so viele Leute mit, ne, für Tim Merlier.
Ja, aber wenn du dir die Sprints von ihm anguckst, der hat auch eigentlich nie so viele Anfahrer. Also die kommen immer relativ spät. Er hat ja da auf jeden Fall seinen Homie Bert van Leeberge dabei, der auch wirklich einen überragenden Job macht. Also der zählt schon fast für zwei. Ne? Also der schafft es immer wieder, ihn dann am Ende gut zu positionieren, weil so den richtigen Leadout fahren die eigentlich auch nie. Also die sind nie die Mannschaft, die letzten 500 Meter von vorne nimmt und dann das Leadout für Merlier fährt, sondern der positioniert sich dann schon immer selber oder wird in Position gefahren und kommt dann eigentlich immer ja zum richtigen Zeitpunkt einfach durch. Also das meine ich ja, ne? Also taktisch fahren die da schon sehr, sehr stark und haben schon auch ein paar tempofeste Jungs dabei, die den auch vorne mithalten können. Ich denke mal, Max Schachmann zum Beispiel, der muss ja auch so mehrere Aufgaben übernehmen in der Mannschaft. Und wie gesagt, also ich glaube, die Van Leeberge und Merlier, die sind so ein eingespieltes Team. Die werden sich da schon im Finale zurechtfinden.
Ja, was ich da dran krass finde, ist, dass, weil als er mich noch bei Alpecin de Koenig war, haben sie ja ganz oft so gemacht, also nicht mit der Brechstange, aber halt schon von vorne gefahren, ne, mit Mathieu irgendwie als zweitletzter oder letzter Anfahrer, als er dann die Tour-Etappen gewinnt. Und stimmt schon, seitdem er bei Soudal Quickstep ist, hat er es so ein bisschen geändert. Der Europameistertitel holt er ja auch eher aus einer defensiven Position heraus. Stimmt schon, ja.
Ja, auf der anderen Seite, also Lidl Trek zum Beispiel, die werden es, denke ich, mal anders machen wollen. Die haben so viel.
Ja, das ist ein krasses Team, Mann.
Ja, Power mit am Start. Edward Toyns, Jasper Stuyven, Simone Consoni. Ja,
Quinn Simmons, Goins.
Dann hast du davor noch Quinn Simmons, Goins, die können auch noch anfahren. Ja. Also die, denke ich mal, werden den Sprint von vorne fahren wollen. Und dann hast du halt noch Alpecin, die dann auch eigentlich, ja, ich weiß gar nicht, ob sie einen Bergfahrer mit haben. Also die bringen auch ihre ganze Sprintertruppe mit. Und das werden schon spannende Sprints werden. Ne?
Ja, es wird heiß am Schluss. So.
Also man kann sich freuen. Erstmal, bevor die Gesamtwertung vorentschieden. Und das wird ja ein bisschen dauern, hoffentlich. Ne? Also die ersten 10 Tage wird es wahrscheinlich noch sehr offen bleiben.
Es gibt ein Zeitfahren auf Etappe 5. Das ist relativ flach auch, 33 Kilometer, 190 Höhenmeter. Bei 33 Kilometer entstehen jetzt aber halt auch keine riesigen Abstände. Aber dass wir zum ersten Mal so ein bisschen die Gesamtwertung der Favoriten sortieren. Vorher wirklich Klassiker-Terrain, relativ lange Etappen, nicht sehr viele Höhenmeter. Und Das erste Mal, dass es dann so richtig, richtig hart wird, ist diese 10. Etappe montags vor dem Ruhetag dienstags. Da sind wir im Zentralmassiv, glaube ich, und haben 165 Kilometer mit 4300 Höhenmetern.
Also ich würde nochmal auf das Zeitfahren zurückkommen, weil da würde ich sagen, ist es schon relativ lang. Also ist jetzt nicht so ein Oldschool-Zeitfahren, was über 40 Kilometer ist, aber ist halt auch schon doppelt so lang eigentlich wie bei der Dauphiné. Und da gab es ja schon ordentliche Zeitabstände. Also da holt ja Evenepoel, glaube ich, mehr als eine halbe Minute zu Pogacar raus. Wenn du sagst, das ist jetzt nochmal doppelt so lang, das Zeitfahren, klar, da werden jetzt die Abstände nicht doppelt so groß werden, aber das kann schon sein, dass da ja die Zeitfahrer auf jeden Fall, also die von den GC-Fahrern muss man ja sagen, was jetzt am Ende auch die besten Zeitfahrer sein werden, aber da ist es für Evenepoel schon eine Möglichkeit, zumindest mal auf seine direkten Konkurrenten viel Zeit rauszuholen. Und das würde ja auch so ein bisschen dann die Verantwortung übertragen, wenn er da zum Beispiel ins gelbe Trikot fährt, dass dann auch die ersten Etappen Quickstep das Trikot hat. Aber das kann schon ein guter Faktor sein. Also 33 Kilometer, da werden sie dann so eine gute Dreiviertelstunde wahrscheinlich fahren. Da kann man schon Zeit gut machen oder verlieren, ne?
Ja. Yep. Also ich finde auch die Etappen bis zum ersten Ruhetag echt mega interessant. Und je nachdem, wie natürlich auch der Wind ist und das Wetter und so, wenn es brutal heiß ist, wird es nochmal irgendwie anders. Aber so gerade in der Bretagne, die Etappen können halt schon mal ganz schnell außer Kontrolle geraten, ne?
Ja.
Gerade so mit diesen kurzen steilen Anstiegen und so. Von daher, ist schon geil. Also wie du auch schon sagst, im Zeitfahren, das kann schon so sehr früh echt viel durcheinander wirbeln. Und dann diese Etappe halt echt vor dem Ruhetag, die ist schon so ein Ticken zu hart eigentlich fast. Ne?
Die ist ganz asozial auf jeden Fall.
Das ist so früh, weil da kann ja schon richtig, also jetzt nicht irgendwie Tour-Sieg, aber ne, da kannst du halt auch schon deine Tour verlieren. Zentralmassiv immer heiß. Da kannst du die Tour
definitiv verlieren.
Tendenziell.
Ja. Ohne Sturz.
Es rollt einfach auch nicht da. Also wenn du da halt wirklich einfach keinen guten Tag hast, kannst dich da richtig aufstellen und du hast den ganzen Tag einfach voll mit zweiter Kategorie Bergen. Der einzige Berg, der nicht zweite Kategorie ist, ist eben der drittletzte. Der Rest ist alles mal mindestens zweite Kategorie und das ist eine Menge.
Also
von denen.
Siebenmal zweite Kategorie. Also da
und
bist
dazwischen
da bist
ist
du
nicht
froh,
flach,
dass du am nächsten Tag einen Ruhetag hast. Ne? Nee, ist eigentlich gar nichts
flach.
Dazwischen ist
kein Meter
flach. Man kann das nicht die erste Bergankunft nennen, aber am Schluss geht es 3,3 Kilometer mit 8% hoch. Also da kannst du auch nochmal ein bisschen
Parkschein ziehen. Also ich nenne das schon Bergankunft.
Ja, ich würde es auch Bergankunft nennen, um ehrlich zu sein.
Die erste richtige kommt auf Etappe 12, das ist dann der Donnerstag nach dem ersten Ruhetag. Die müssen wir dann auf jeden Fall gucken, bevor wir die, Mist. Ja, donnerstags kommt natürlich die Besenwagenfolge raus, müssen wir uns nochmal was überlegen.
Ja, aber ja, die ersten Tage bis zum Ruhetag sind auf jeden Fall vielversprechend und die Sprinter hatten auch schon mal ein schöneres Leben in der ersten Woche als dieses Jahr bei der Tour. Aber das
ja,
ist ja prinzipiell der Trend,
schon länger,
ne? Das ist ja der Trend jetzt auch.
Ja.
Von daher, ich glaube, da auch so, ja, Mathieu wird sich freuen.
Ja, yeah. Also ich habe heute auch noch...
Da sind ein paar Tage zum Spielen dabei.
Ich mache noch bei einem anderen Tippspiel mit und da musste man die Top 10 tippen, GC, du musst die Trikotträger tippen und für mich Favorit fürs grüne Trikot ist schon Mathieu van der Poel und da haben mich manche angeguckt, wie ein Auto und meinten, ja, der holt auch bei den Flachetappen keine Punkte. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, also da gibt es auch genügend Etappen, wo er Punkte holt und die reinen Sprinter vielleicht weniger. Und ja, das ist dann auch nochmal interessant, wie die Taktik dann eben sein wird, ne? Wie wahrscheinlich die ersten Tage auch verlaufen, wenn er dann ein gutes Standing hat im Kampf ums grüne Trikot, kann sich das ja auch vielleicht ein bisschen ändern. Sonst hat er immer den letzten Anfahrer gemacht für Jasper Philipsen, vielleicht tauscht man da ein bisschen die Rollen. Ne? Du hast mit Caden Groves auch jemanden, der als letzter Anfahrer fahren kann.
Haben sie jetzt auch schon gemacht beim letzten
Rennen. Genau, das ist ein eingespieltes Team. Und ja, ich meine, Mathieu van der Poel hat die Tour de France als großes Saisonziel auch rausgegeben. Ne? Also er will auch ums gelbe Trikot fahren in der ersten Woche. Und ich glaube, das grüne Trikot ist schon auch ein Ziel für ihn.
Ja. Und ich finde, die Dauphiné war auf jeden Fall schon für ihn so ein bisschen so eine Blaupause. Da hat er auf jeden Fall rumprobiert, was geht nicht. Und da hat er auch alle ganz gut mal Maß genommen.
Ja.
Und wenn da auf die Form, die er da hat, noch ein bisschen was raufgekommen ist, dann wird das schon unangenehm für viele bei diesen mittelschweren Etappen. Und wie du schon sagst, der wird halt auch gerade bei so bei diesen Mittelgebirgsetappen und selbst bei Hochgebirgsetappen wird er einfach in der Lage sein, sehr weit zu kommen und Punkte zu holen im Vergleich zu anderen Sprintern. Und wird gut.
Ja.
Ja, die Vorfreude steigt auf jeden Fall.
So wie mein Hunger. Nee, die Vorfreude auf die Tour ist noch ein bisschen höher als mein Hunger, aber.
Ja, mal sehen. Wie gesagt, wir werden Samstag mal hinfahren. Ich war im ganzen Leben nur einmal bei der Tour, bei zwei Etappen. Ich glaube, ich habe das hier schon öfter erzählt. Ich glaube, das war 2004. Als Jan Ullrich kurz vorher rausgeschmissen wurde.
Seitdem nicht mehr.
Seitdem nicht mehr. Das einzige Mal einfach mit ein paar Kumpels in Elsass gefahren und nee, war ich auch nicht. So viel Radsport-Fan bin ich dann. Ja. aber Fernsehen, Radsport im Fernsehen halt schon auch immer geil, muss auf man sagen. Fall. Vielleicht ein bisschen geiler als da sein. Aber ich werde jetzt mal hinfahren und vielleicht fahren wir sogar noch zum Mont Ventoux, Etappe 16. Da habe ich eigentlich auch mega Bock drauf und da war ich
dann. Ja, lohnt sich auf jeden Fall auch. Also, ja. Das ist schon geil, während der Tour da mal raufzufahren und so. Also, man muss halt früh da sein, ne? Ich weiß gar nicht, ob man am Tag selber noch da wirklich rauffahren kann. Wahrscheinlich ganz, ganz früh nur.
Mit dem Rad geht das schon noch, ja. Ja. Aber es ist schon, Mont Ventoux lohnt sich wirklich. Das ist auch der Blick und so, das ist schon, ja. Schon geil. Ja. Okay.
Ja, mega Bock. Ich glaube, so können wir das heute hier mal beenden. Wir werden jetzt für euch alle möglichen Stimmungen von allen Leuten, die wir kennen, einfangen und die natürlich innerhalb der nächsten 3 Wochen hier so gut wie es geht hörbar machen. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Wir hören uns nächste Woche.
Bis dann. Ciao.
Ciao.